diese Musik ertönt, dann wisst ihr, es ist Zeit für die Menschen, die unglaublich schnell tippen können. Oder reden oder so. Es ist Zeit für den Sneakpot. Heute Folge 756 mit dem Film The Takeover. Mit mir hier, unser Hacker, das ist natürlich Robert Krüger.
Klack, 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 tipp, tipp, tipp.
Genau. Und mein Buddy da drüben am Podcast-Mikrofon. Versucht hier einen Bus anzuhalten. Stefan Giesbeck.
Guten Abend. Jetzt wüsste ich, wie das auf Holländisch heißt. Guten Abend.
Wahrscheinlich so lecker Abend oder so. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie lecker sagen. Das machen die Holländer immer in jedem zweiten Satz.
Ja, ja. Das mit dem Tippen war schon ein bisschen affig, oder?
Alter Falter. Vor allen Dingen nicht nur, dass sie enorm schnell tippen. Also da, die Buchstaben erscheinen viel schneller als die Tasten, die man hört. Sondern auch, dass das teilweise in mehreren Fenstern parallel passiert. Und sich fragt so, wie funktioniert da die Fokussteuerung? Also wie, naja, egal.
Ja, ja.
Fangen wir doch erstmal mit einer Zusammenfassung an und versuchen uns einen Überblick zu verschaffen. Stefan, The Takeover, du hast das ausgesucht. Worum ging's?
Worum geht es? Wir fangen an auf einer Militärbasis, die irgendwie jeden Tag um 15 Uhr gehackt wird und alle Systeme fahren unter und dann kommt Buddy, der Hacker, rein und tüftelt und tippt unglaublich schnell in diese abstürzenden Maschinen rein und hat seinen eigenen Rechner dabei, aber
wo er nur ein HDMI-Kabel anschließt, sonst nichts.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ein HDMI-Kabel, das ist ja auch.
Er schiebt den anderen Laptop ja erstmal diesen Krempel hier beiseite und dann tut er seinen Rechner hin und das stöpseln wir ein und steckt da ein HDMI-Kabel dran, zumindest glaube ich, dass das eins war. Und dann ist er irgendwie eingesteckt, wie auch immer, und dann tippt er los. Aber nicht auf einem externen Monitor, sondern auf seinem Display von seinem Laptop.
Egal, also vielleicht ist ja auf der Militärbasis übertragen die Daten auf HDMI von mir aus geschenkt. Jedenfalls, der findet den Hacker, die Hackerin, und die wird dann auch kurze Zeit später hochgenommen. Dann machen wir einen Zeitsprung, 10 Jahre später. Sie hackt immer noch, diesmal aber als Ethical Hacker. Wie heißt denn das auf Deutsch? Whitehead?
Ja, genau, auf Deutsch heißt es Whitehead. Die ist halt, sagen wir mal, in der IT-Security-Branche, aber mit den Skills einer Hackerin.
Genau, und arbeitet bei einer IT-Sicherheitsfirma und entdeckt bei einer Firma ein Sicherheitsloch. Die stellen autonom fahrende Busse her. Und dann schickt sie irgendwie einen Trojaner rein und man sieht halt, wie schön auf der anderen Seite alles dicht gemacht wird. Die Monitore werden schwarz und es erscheint ein Mittelfinger. Und dann geht's für sie plötzlich nach hinten los und sie wird für Mord gejagt und muss halt gleichzeitig rausfinden, wer das war, wer den Mord begangen hat, was es mit dem Hack zu tun hat und was hier eigentlich Sache ist. Und oh, da entspinnt sich ein Thriller, Krimi, Tatort.
Ja, ja.
Es fühlte sich für mich schon ziemlich oft nach Tatort an, muss ich sagen.
Ich würde dem nicht widersprechen. Also was man vielleicht noch sagen kann, wir hatten es ja anfangs schon mal angeteasert, das ist ein holländischer Film. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Originalsprache geschaut?
Teils, teils.
Ich auch. Ich habe es irgendwo in der Hälfte, habe ich dann weil ich meine Stimmung heben wollte, auf Holländisch umgeschaltet und dann festgestellt, dass einfach große Teile des Films einfach Englisch sind. Und sie nur mit gewissen Personen Holländisch spricht, mit anderen dann wiederum Englisch.
Ja.
Und das hat es natürlich dann einfach gemacht, weil man dann gar nicht so viel Untertitel lesen musste, sondern.
Siehst du mal, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe irgendwie eine Zeit erwischt, wo sie mit diesem Buddy da ein bisschen unterwegs war. Und da reden sie halt die ganze Zeit Holländisch und irgendwann habe ich gedacht, so, ja, gut, dann kann ich auch wieder auf Deutsch umschalten.
Ich habe genau in dem Augenblick umgeschaltet, wo sie mit ihren Hackerfreunden geskypt hat.
Mhm.
Und mit denen redet sie Englisch, weil die scheinen irgendwie international zu sein.
Ah, das macht natürlich noch schicker.
Und dann habe ich halt gedacht so, oh, okay, ich dachte, ich hätte die niederländische Tonspur angeklickt. Wieso ist das denn hier alles Englisch? Und dann war diese Szene so ein bisschen länger und sie hat da relativ viel Englisch geredet und sie redet dann, glaube ich, auch teilweise mit der Polizei Englisch oder weiß ich, nee, warte mal, mit dem Polizisten nicht. Aber ich glaube, der Bösewicht redet auch Englisch. Und naja, in der zweiten Filmhälfte wird relativ viel Englisch gesprochen und hin und wieder halt noch Holländisch. Man kommt dann, also ich habe einen Untertitel dann natürlich auf Deutsch angemacht und dann kommt man eigentlich gut klar und muss halt immer nur so mal 3 Minuten lesen und dann kann man wieder so zuhören, je nachdem, mit wem sie da gerade interagiert.
Okay, das hätte ich ja mal wissen müssen. Oder länger durchhalten, je nachdem, wie
man. Ja, gewusst habe ich das auch nicht, das habe ich durch Zufall quasi entdeckt. Mhm. Ja, also Hackerfilm. Ist ja immer schwierig, ne?
Wir haben ja im Vorgeplänkel sozusagen schon das schwierigste Thema, also für mich schwierigste Thema. Also ich kann mir halt keinen, also ein Hacker ist ja dann auch nur irgendwie ein Problemlöser. Das heißt, der muss auch zwischendrin mal denken. Also es ist ja nicht so, dass du 80 Befehle hintereinander abfeuerst, weil das könntest du auch automatisieren, wenn du nicht denken musst. Wenn du dir nicht was überlegen musst, wenn du nicht irgendwie klug handeln musst. Oder ein Timing haben muss oder sonst irgendwas.
Genau. Also zum einen das und zum anderen ist es ja wahnsinnig schwer zu visualisieren. Also wenn man jetzt mal einem echten Hacker oder einem Programmierer oder was auch immer, einem IT-Sicherheitsmenschen über die Schulter schauen würde, das ist ja unfassbar öde filmisch. Ja, das mag vielleicht inhaltlich spannend sein, wenn da bestimmte Sachen abgehen und spannende Sachen passieren, aber es lässt sich ja nicht visualisieren. Oder zumindest nicht, wenn man das so zeigt, wie es abläuft, nämlich Leute gucken auf Logfiles, Leute suchen mit irgendwelchen regulären Ausdrücken und greppen sich durch irgendwelche Logfiles durch, finden irgendwelche Dinge und versuchen dann wieder irgendwas oder je nachdem, ob du jetzt angreifst oder ob du jetzt irgendwie versuchst, einen Angriff, der stattgefunden hat, nachzuvollziehen, also so Postmortems machst,
ja.
Dann... Das ist ja alles nur Text und wenn du nicht verstehst, was da steht, dann ist es halt unfassbar öde. Und ja, so, das muss jetzt irgendwie visualisiert werden und das versuchen sie hier auch, indem sie halt irgendwie ganz viele Terminalfenster nebeneinander zeigen, wo unfassbar viel Text sehr, sehr schnell durchrauscht. Ich habe ein paar Mal Stopp gedrückt und mich mal näher an meinen Fernseher begeben und mal geguckt, was da so durchläuft. Es ist hanebüchner Unsinn. Also da laufen, sie guckt einfach zum Beispiel, guckt sie Logfiles von einem Webserver einfach an, ja, und da laufen dann einfach die Requests, die irgendwelche Browser oder irgendwelche API-Clients oder was auch immer an diesen Webserver schicken, in dem klassischen Apache-Log-Format laufen da durch und dann denkst du so, ja, okay, das sowas braucht man sicher, sowas muss man sich auch angucken, wenn man verstehen will, wie so ein Hack abgelaufen ist, aber wenn du das in der Geschwindigkeit, wie sie das da hatte, einfach so in so einem Terminalfenster vorbeiscrollen siehst, dann hast du da halt gar nichts davon, weil da findest du nichts. Das musst du anhalten und durchsuchen und irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht, wenn du auf irgendeinen bestimmten Text wartest, dann kannst du vielleicht Glück haben, dass du den im Vorbeifliegen irgendwie mit den Augen erwischst und siehst, dass er da gewesen ist und dass du dann irgendeine Handlung daraus ableitest. Aber ja, parallel hat sie dann in irgendeinem anderen Fenster irgendwelchen Source Code geschrieben, in irgendeiner Skriptsprache. Es war alles Unfug, also aber gut geschenkt. Was dann halt noch schlimmer ist, ist dann so diese Visualisierung, wenn sie dann diesen Trojaner da sieht oder diese Pipeline, wo irgendwie die Daten abfließen, dann fängt plötzlich der ganze Serverraum an, so rot zu glühen und es wird so,
ja,
so ein Tron, Cyberpunk, irgendwas, ja, sehen wir ihre Gedanken quasi und das ist schon enorm cheesy, also ja, wahrscheinlich.
Ja, aber also für nicht Eingeweihte finde ich, beeindruckt das. Also.
Ja, vielleicht. Das kann bei mir natürlich nicht funktionieren, bei dir wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Aber ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht funktioniert das bei Leuten, die nicht das beruflich machen.
Ich glaube nicht mal den Christoph wird das beeindrucken. Der ist ja IT-mäßig dann doch eher ein Steinwurf entfernt. Verstehst du? Steinwurf. Okay.
Ja, oh, Brüller.
Krüger? Ach, Brüller, nee.
Brüller. Ich bin auch ein Brüller, aber das tut jetzt nichts zur Sache.
Ich frage jetzt auch nicht, wann.
Okay, danke. Es gibt eine so eine Szene, da sitzt sie mit ihrem, Partner in Crime, den sie sich da durch Zufall, durch ein Date angelacht hat, der dann so ein bisschen damit reingezogen wird, die arme Socke.
Der sitzt immer nur dabei und guckt blöd.
Ja, und macht halt dumme Dinge und baut Telefone zusammen, die er nicht zusammenbauen soll. Der sitzt irgendwann mit ihr auf der Couch und schaut auf ihren Laptop und dann kommt wieder so eine Visualisierungssequenz, wo alles bunt wird, der ganze Raum wird plötzlich so von so blauen, komischen Lichtern erleuchtet und sie sagt dann irgendwie so einen Satz wie so sieht's in meinem Kopf aus oder so ähnlich und,
ja,
und die schauen
ja
beide auf den Bildschirm und er soll dann halt, es soll ihm dann sozusagen durch diese Visualisierung erklärt werden, wie sie denkt, aber es ist halt dann auch wieder nur, da sind halt bunte Lichter, die schweben durch den Raum und irgendwie so sie, ja, ich fand's irgendwie besser bei der Matrix, wo es so richtig cheesy war, ja, da fallen dann einfach diese grünen Buchstaben vor dem schwarzen Hintergrund vom Dings und irgendwer behauptet dann, wenn man da lang genug drauf guckt und es lang genug macht, dann kann man die Matrix dahinter sehen, ja. Und das ist natürlich genauso bekloppt, aber irgendwie, ja, es fängt nicht der ganze Raum an zu flirren und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat's für mich nicht funktioniert, diese Visualisierung. Und auch so Sachen wie, dass sie dann, weißt du, sie muss das Ding hacken und dann muss sie in den Serverraum gehen. Das ist ganz wichtig. Sie steckt dann ihren eigenen Rechner, klappt sie da einfach nur auf und dann, warum muss sie jetzt in den Serverraum gehen, damit sie, also.
Damit sie näher dran ist.
Damit sie näher dran ist.
Am Mainframe.
Am Mainframe, genau. Dieser Superhacker, Buddy. auf Holländisch haben sie immer Buddy gesagt.
Buddy.
Der gleich in der ersten Szene hat er mich mit diesem HDMI-Kabel-Dings und alle anderen Computer gehen aus und er hat halt auch irgendwie 4 Terminal-Fenster und guckt dann da so, offensichtlich hat er schlechte Augen trotz der dicken Brille, muss dann da so den körperlich ein bisschen schlecht gepflegten Hacker-Nerd klischeisieren. Und alle anderen Computer kriegen diesen Stinkefinger und er macht sofort Cyber-Attack-Attribution, was auch ganz großer Unfug ist. Also wenn man eins über Cyber-Angriffe sagen kann, ist, dass sie sich so gut wie nie sicher zurückverfolgen lassen und schon gar nicht in Echtzeit. So dass man sagen kann, das da ist jetzt hier der böse Russe, der uns angreift. Also das wird zwar in der Presse dauernd gemacht, in der Tagesschau heißt es immer irgendwie, das und das war der Russe und das war der Chinese. Er ist aber zu 99,994% völliger Hokuspokus und meistens aus den Fingern gesaugt, weil man das halt gerade passenderweise irgendwem anhängen möchte, muss, warum auch immer. Aber rein technisch sind diese Ableitungen selten haltbar. Also das, wenn der Angreifer nicht vollkommen verblödet ist, funktioniert Cyber-Attack-Attribution nicht.
Ja, und wenn sich so leicht rückschließen lässt, irgendwie.
Dann war es ein Idiot.
Ja, oder es war halt jemand, der die Falle gelegt hat, so. Ja, genau. Ich schicke dir noch ein russisches Logfile mit.
Ich schicke dir ein russisches Logfile mit oder ich verstecke russischen Text in irgendeinem Codefragment oder ich tunnel meine 70 Hops durch 70 verschiedene Systeme über die Welt und der letzte ist halt in Russland und dann kommt halt das Paket aus Russland. Das heißt aber überhaupt nicht, dass da auch nur ansatzweise ein Russe dahinter stecken muss.
Gar nicht, ja genau.
Und ja, man kann, in manchen Fällen gibt es halt Techniken, wie man sowas vielleicht irgendwie zumindest Hinweise sammeln kann, aber die lassen sich halt auch alle fälschen und du weißt halt nie, was echt ist und was nicht.
Ja genau, deswegen brauchst du gute Forensiker, aber die brauchen halt Zeit. Also die richtig, sind halt nicht genau. So, oh ja, ich guck mal drauf, oh ja, nee, das war schon der Chinese oder der
genau,
Russe.
Genau, der Bayer. Buddy sitzt live daneben und weiß dann sofort, in welche Garage er fahren muss und hat so ein GPS-Ping auf seiner Karte, wo er dann genau weiß, da muss ich hin, das ist die. Und die sitzt dann auch noch da am Computer, also die haben die quasi noch in Flagranti, haben sie die erwischt. Und im Grunde ist es die erste Szene, so die ersten 3 Minuten war ich schon geladen bei dem Film, dachte mir so, was für eine gequälte Scheiße. Aber ich muss sagen, trotzdem, jetzt habe ich viel gemeckert, irgendwie hat er dann doch noch so ein bisschen die Kurve gekriegt, weil es war dann doch am Ende irgendwie, ging es halt nicht nur darum, sondern es hatte dann auch noch so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel und der Film spielt halt auf so, eigentlich im Grunde ist das nur ein Vehikel, um eine Story über was passiert mit unseren privaten Daten und ist das so gut, dass die Chinesen auf der Welt sich in so viele Dinge einmischen und wir die so tief in unser Leben lassen. Also, dass wir jetzt chinesische Smart Home Dinge kaufen und dass wir chinesische Türschlösser kaufen und dass wir chinesische Saugroboter, die mit Kameras und Laser
Oder Google oder also.
Genau, ja, aber jetzt in dem Fall wird es über die Chinesen gespielt.
Hier. Ja, ja,
und, gut. Genau, also wenn du jetzt dann so guckst, aktuell irgendwie, ich bin zum Beispiel gerade überlegen, ob wir einen neuen Staubsaugerroboter kaufen sollten. Und die Marken, die im Moment so in den Tests gut dastehen und die Testsieger sind halt alles chinesische Marken, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab oder eigentlich vor wenigen Jahren noch gar nicht gab. Und die dann halt ja irgendwie mit irgendeiner chinesischen Cloud verbunden sind und eine Kamera dabei haben und durch deine Wohnung fahren und sich mit der Kamera die Welt angucken, ja, und in den Privacy-Richtlinien Quatsch steht dann natürlich drin, dass die Daten nirgends hin übertragen werden, und wenn du da irgendwie ein Netzwerk-Sniffer drauf ansetzt, dann siehst du auch, dass die Daten nirgends hin übertragen werden, aber was dir halt keiner sagt, ist, dass es nicht irgendwo einen Knopf gibt, mit dem man das aktivieren könnte, ja, so, wenn da jemand gucken wollen würde, gibt's auf der anderen Seite den Knopf, der das anmacht oder nicht? Das
ja, vielleicht noch nicht mal von der Firma intendiert, aber vielleicht irgendwo in einem Bug drin, den jemand als Zero-Day-Exploit oder sonst irgendwie rausholen muss.
Genau, oder halt absichtlich als Backdoor eingebaut, weil halt irgendwie 3 Mitarbeiter dort dann doch irgendwie noch einen zweiten Arbeitsvertrag haben und für den Start arbeiten oder so. Also es kann ja sein, wäre auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ist in Amerika auch schon vorgekommen. Und es wäre geradezu seltsam, wenn es nicht so wäre bei dem einen oder anderen Hersteller, vielleicht nicht bei allen, weiß man aber eben auch von außen nicht. Genau, und diese Thematik will der Film so ein bisschen beleuchten und baut sich da halt, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ganz treffend, so auf so einem Tatortniveau so ein Plot zusammen, der das so ein bisschen in einen Actionfilm kleidet.
Ja, am Schluss hatte ich so ein bisschen so Speed-Vibes. Nicht so zügig, ja, aber das war schon irgendwie
wo,
so.
Wo kam das denn her? Also ist ja weit hergeholt, Herr Giesbert. Nur weil da jetzt ein führerloser Bus durch die Stadt rast.
Also gerast ist der, ja.
Ja, okay.
Also, ja. Ja, auf eine Brücke zu und alle gehen weg. Und es war schon irgendwie.
Es speedelte ein bisschen, ja. Und ja. Sandra Bullock war jetzt in dem Fall einfach eine holländische Darstellerin namens Holly May
Brood. Die war doch gar nicht im Bus.
Nee, es stimmt, aber die war irgendwie trotzdem voll involviert.
Virtuell im Bus, genau.
Genau. Also ich fand die auch, ich fand, die hat es gar nicht schlecht gemacht und so. Auch so die, also nee, die
also, so genau, ich wollte jetzt gerade sagen, so viel wie wir meckern, es ist trotzdem irgendwie schön, den zu schauen. Also ich war nicht verärgert, es war keine große Fallhöhe, aber es war immer durchweg spannend genug, dass ich nicht ausschalten wollte oder was anderes machen wollte.
Ja, es war halt wirklich so auf so einem TV-Krimi-Niveau. Und ist vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, weil die Regisseurin Annemarie van de Mont, da hatte ich mal kurz hinterher geguckt, die hat halt wahnsinnig viel TV-Film-Erfahrung. Daher kennt man die wohl in Holland. Also ich kenne die jetzt nicht, aber das scheint so ihr Claim to Fame zu sein, und jetzt hat sie halt mal so einen Film gemacht. Der Darsteller, der den Buddy spielt, sei im Moment wohl in Holland so einer der bekanntesten und beliebtesten Darsteller, der irgendwie so, den kennt man wohl in Holland. Das kann ich nicht beurteilen, oder habe ich aber auch
so. Schaust du doch zu selten holländisches Fernsehen?
Ja, in den Niederlanden müssen wir ja sagen. Holland ist ja falsch, ist ja nicht, also Niederlande. Genau. Ja, ich fand's nett, dass es zum einen eine weibliche Hauptdarstellerin ist, dass diese Liebesgeschichte, die man so erwarten konnte, die sich so ein bisschen andeutet und am Schluss auch so ein ganz kleines bisschen so angeteasert wird, aber dem Film an sich nicht im Weg steht, da hätte man ja auch sehr cheesy Quatsch fallen.
Das wäre sau ärgerlich gewesen.
Das passiert alles nicht, und das fand ich gut. Und ja, dass sie so eine Taffe ist und dann auch noch diese Prügelei da mit dem Bösewicht und so, also es war schon, also speziell die letzten 15 Minuten oder so, die waren auf jeden Fall sehr spannend und gut gemacht.
Ja, oh, kann ich mir auf jeden Fall anschließen. Sah nicht verkehrt aus, also bis auf das IT-Gedöns, aber gut, da sind wir halt vorbelastet. Also würde mich echt mal interessieren, so jemand, der sich so null damit beschäftigt hat, vielleicht auch noch nicht so diese gängige IT-Filmsprache kennt, wie das auf so jemanden wirkt.
Das ist eine gute Frage, ob so jemand unter unseren Hörerinnen und Hörern ist. Aber wenn, dann bitte gerne in die
7650er. Ich habe das Gefühl, wenn ich die meinem Vater geben würde, der wäre so genau die Person, die ich suche, quasi. Gucken, ob ich den motivieren kann, das zu gucken, weil es wäre, glaube ich, auch was. Ist halt quasi wie ein Tatort aus Holland. Das guckt er gerne.
Ja, dann versuch das doch mal.
Sollte ich es schaffen, dann werde ich berichten. Ich rechne mir nicht so hohe Chancen aus, um ehrlich zu sein.
Ja, wenn ich jetzt versuchen würde, meinem Vater irgendeinen Film reinzulegen und dann ist es irgendwie holländischer Fernseh oder jetzt in dem Fall Netflix. Ich glaube, da würde auch nicht viel bei rumkommen. Ja.
Aber die Busse sahen schon cool aus und die Idee, so selbstfahrende Elektrobusse. Ich meine, in Mainz in der Uniklinik gibt's so Dinger. Die sind viel kleiner, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Meter lang, mit so Stehplätzen. Die waren irgendwie im Testbetrieb, als ich da öfter sein musste im vorvergangenen Jahr. Deswegen bin ich da nie selber mitgefahren, aber das geht da jetzt so los.
Hier in Frankfurt,
das ist halt war ja beschränktes Gebiet da. Also Uniklinik ist der enge Bereich. Alle Leute, die da hinkommen, kannst du vorwarnen sozusagen. Mhm. Aber die meisten arbeiten ja und ja, funktioniert das ganz gut wohl.
Ja, hier in Frankfurt war ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube auch schon 2 Jahre her, das Mainufer, das nördliche, autofrei gemacht worden für einen gewissen Zeitraum. War so ein Testballon, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Und da sind sie dann an diesem gesperrten Uferabschnitt, wo ja dann eine Straße ist, die nicht benutzt wurde.
Diese große da oben, ja. Wo auch die Rote Bar und so ist.
Wo die Rote Bar und Seven Swans ist, genau. Da sind sie mit autonomen Bussen, auch so Mini-Dinger, also wurde irgendwie, weiß ich nicht, 5 Leute drin passen oder so. Ich bin auch selbst nie mitgefahren, weil das alles in Corona-Zeiten war und ich mich da irgendwie nicht, also ich kam nicht auf die Idee, da hinzufahren und mich dann in so ein kleines Ding reinzusetzen. Und da sind, glaube ich, immer noch so Aufsichtspersonen zur Sicherheit mitgefahren, die aber nichts gemacht haben. Also die waren da nur für den Notfall, damit sie wissen, welchen Knopf sie drücken müssen. Und damit keine Leute irgendwie Quatsch mit den Dingern machen. Aber es war halt so ein Testprojekt.
Finde ich so cool. Also
ja, ich finde es schade, dass ich tatsächlich nicht dazu gekommen bin, damit zu fahren. Und als, ja, es ist jetzt dann so weit sich beruhigt hatte, dass Corona, dass man wieder fahren könnte, war das dann schon wieder aufgelöst. Jetzt fahren da ja wieder Autos lang. Jetzt diskutiert die Stadtregierung wieder, ob sie das nochmal machen oder wie oder was und ob das gut war oder. Aber zwischenzeitlich haben wir ja eine andere Regierung und die müssen jetzt natürlich erstmal ihre eigenen Pläne machen. Also eine andere Stadtparlament-Zusammensetzung. Es ging ja noch einen neuen Oberbürgermeister. Ist ja alles sehr spannend hier bei uns gerade.
Naja, jetzt ist ja erstmal wieder Pause jetzt. Der ist immer noch im Amt jetzt, gell? Irgendwie, oder?
Nee. Der ist seit 11. November ist er raus. Wir haben ihn ja abgewählt, erfolgreich.
Ja, aber ist der dann nicht kommissarisch noch, bis der nächste wieder kommt, oder wird er den?
Nee, da ist jetzt, kommissarisch ist jetzt irgendwer anders dran.
Haben sie ihn erstmal vom Hof gejagt.
Ja, es musste irgendwie, also nach dem Wahlabend gab es irgendwie noch ein paar Tage, wo er noch im Amt war, obwohl halt klar war, wie es ausgegangen ist, aber da muss dann halt erst noch amtliches Endergebnis und so weiter und Feststellung, dass es jetzt so, Wahlleiter muss sagen, ist so, Punkt.
Ah, gut.
Und zu dem Zeitpunkt dann war dann irgendwie so 3-4 Tage später, 5 Tage, keine Ahnung. Und dann war finito. Ja.
Ja, darüber wollten wir aber gar nicht reden. Wir wollten
über den holländischen Film gelandet, ich weiß auch nicht.
Takeover sprechen. Ja, möchtest du Punkte geben?
Ja, ist schwer. Also, wenn ich jetzt irgendwo so 6 geben würde oder so, dann würde der sich halt in meiner sonstigen Punktevergabeliste zwischen Filme schieben, wo er nicht hingehört. Ist halt faktisch echt nur so ein TV-Film und als solcher dann auch jetzt nur so mittel. Deshalb, ich gebe mal 5. Aber bei Letterboxd kann man ja immer noch so ein Sternchen dran machen. Also 5, die ich so okay gerne zu Ende geguckt habe, aber wo ich jetzt auch nicht nochmal hin zurückkommen würde. Ja.
Ja, ich gebe 6,5. Ich bin ja generell ein bisschen höher mit meiner Rangliste. Aber ja, hat mir gut gefallen, sah gut aus. Das Heck war ein bisschen quatschig, aber mein Gott, kann ich drüber weggucken.
Sehr gut.
Und er bringt mich dazu, dass ich endlich mal wieder holländische Produkte in der Droge der Wahl trinke.
Das ist eine fantastische Überleitung und du hast mir jetzt, jetzt habe ich hier nicht den Knopf gedrückt. Was trinkst du denn?
Drückst du?
Ich weiß nicht, ich versuche mir das anzugewöhnen. Das
ja, dann drück immer. Auch, ich habe auch gedrückt.
Ja, ja, haben wir jetzt schon.
Warst ja nicht vorbereitet, ich hatte mich ja vorbereitet, ich konnte noch die kurze Kunstpause machen, die Hand nach vorne nehmen und dann...
Ja, sehr, sehr clever, ja. Ich bin da jetzt einfach blind reingelaufen.
Ah, ja, ich habe vor, weiß ich nicht, ich glaube im Sommer, nee, als wir zusammen waren, habe ich Kornwein gekauft. Geneva, also in Geneva mit viel Kornwein. Und aus Geneva mache ich ja sehr gerne einen Sazerac. Und genau das wird's heute Abend halt so ein bisschen dirty im Glas gerührt und den Absinth so von der Seite reingespritzt, aber Sazerac ist Sazerac.
Sazerac ist Sazerac. Ja, da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Ich habe überlegt, ob ich was Holländisches trinke. Da kann man jetzt vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben gestern schon mal einen Anlauf genommen, aufzunehmen, der dann ein bisschen gescheitert ist, weil die Kinder nicht zugelassen haben, dass wir...
Wurde von meinen Kindern unterbrochen, ja.
Genau, deine Kinder haben das gestern verhindert, dass wir aufnehmen. Aber ja, den halt Schnaps...
Ich bin erkältet und muss ich mich dann drum kümmern.
Gestern hatte ich dann Whisky auf dem Tisch stehen und als dann absehbar war, dass es vielleicht nichts wird mit der Sendung, habe ich dann, obwohl wir noch gar nicht angefangen hatten und demzufolge noch nicht bei der Droge der Wahl, habe ich dann trotzdem angefangen, Whisky zu trinken.
Sehr angenehm.
Und jetzt habe ich heute gedacht, okay, also ich bin also gestern schon mal rumgeschlichen, habe nach was Holländischem gesucht und ich habe da auch was stehen, hat mir der Christoph mal geschenkt, da hatte ich aber gestern irgendwie keine Lust drauf. Ich habe es jetzt gerade auch nicht hier, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und heute hatte ich irgendwie auch keine Lust drauf. Nichts gegen das Geschenk vom Christoph, da gibt's auch irgendwann einen Tag dafür, wo ich darauf Bock habe, aber irgendwie war der nicht heute und auch nicht gestern. Und jetzt, deshalb habe ich jetzt hier eine Flasche völlig unzusammenhängend, aber auch aus dem Urlaub, nämlich aus meinem Südtirol-Urlaub und ich mache die jetzt frisch auf, denn ich habe aus Südtirol, die machen ja da sehr viel Wein und die machen auch sehr viele Äpfel. Ich glaube, ganz, ganz viele Äpfel, die wir in den Supermärkten kaufen, kommen aus Südtirol. Und demzufolge habe ich aus der Edeldestillerie irgendwas, Walcher, einen Williams Edelbrand. Also es ist natürlich kein Apfel, sondern eine Birne, aber das machen die da auch.
Ja, okay, jetzt hast du mich kurz erwischt mit dieser Überleitung.
Es war keine Überleitung. Warte mal, ich kämpfe immer noch gegen diesen Korken. Ah, so, jetzt. Oh. Da kommt auf jeden Fall gleich ein enormes Birnenaroma raus. Was ich nicht weiß, ich hab den einfach so im Urlaub in so einem Souvenirladen, in so einem etwas besseren, gekauft. Feinster Edelbrand aus handverlesenen Früchten. Schonend nach Hausrezept. Destilliert. Manchmal werden die ja noch mit Saft ein bisschen angesprittet, ne, damit die so ein bisschen fruchtiger sind und so. Was ist ja irgendwie ein bisschen verpönt. Da habe ich jetzt.
Aber schmeckt saulecker.
Ja, habe ich jetzt keine. Also hier steht nur Edelbrand. Ich gehe mal davon aus, dass das dann reines Destillat ist. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern da geschummelt werden kann.
Ja, aber Edelbrand ist doch so ein Kunstwort. Wenn sie irgendwie Spirituose draufschreiben würden oder Birnenbrand, dann ist es doch geschützt. Also kann echt sein, dass da leider... Aber probier es einfach mal. Sag mal, wie es wird. Und ich muss zugeben, ich habe auch gestern schon einen Sazerac getrunken.
Good for you. Also es ist auf jeden Fall eine sehr fruchtige Nase, die fast verdächtig fruchtig ist. Aber das ist jetzt vielleicht auch eine wilde Unterstellung. Ich will den Leuten von Walcher hierher nicht so nahe treten. Das ist enorm birnig. Und von daher erstmal sehr lecker. Ich lasse das noch ein bisschen auf. Oh, der brennt ganz ein bisschen. Hat nur 40%, aber der zieht erstmal. Ich lasse das mal auf mich wirken. Und wir machen mal weiter.
Wir können ja dann später nochmal zurückkehren.
Jetzt kriege ich den Korken wieder nicht rein. Erst kriege ich ihn nicht raus, jetzt kriege ich ihn nicht wieder rein. Ist das ein geiles Zeug.
Und dann musst du es leer machen heute.
Zum Glück ist es so eine kleine, weißt du, bei Obstbrennen gibt es ja oft diese dünnen, hohen Flaschen. Das hier ist auch nur 20 cl. Das ist schneller leer als
man. Ich kann mich an Sendungen erinnern, wo der eine oder andere von uns auch mal 20 cl vernichtet hatte.
Ja, aber dann ist ja mein Urlaubsmitbringsel leer. Das werde ich jetzt nicht direkt am ersten Tag. Das wäre ja blöd.
Ja, das stimmt. Insbesondere, wenn noch andere Menschen im Haushalt davon partizipieren möchten.
Ja, das auch, genau. Wobei meine Frau nicht so eine große Obstbrandfreundin ist. Von daher weiß ich gar nicht, ob das passieren wird oder nicht.
Ja, aber mindestens verkosten. Oder müsste man Brooklyn Lamb draus machen? Das könnte auch ganz gut werden.
Ja, das wäre natürlich sehr naheliegend bei Birnenbrand.
Wo wir gerade dabei sind, dass du dir neue Sachen gekauft hast. Du möchtest von einem neuen Spielzeug erzählen, was du gekauft hast.
Das ist jetzt gut, dass der Christoph nicht da ist. Der würde mich wieder schimpfen, dass ich irgendwie
schon
wieder teuren Unfug kaufe, weil er doch immer so ketzerisch nachfragt. Und wie viel hat das jetzt gekostet?
Das frage ich dich auch nachher noch, weil es mich interessiert. Ich weiß noch nicht mal, was es ist.
Du weißt noch nicht, was es ist. Ne? Du hast heute mein WhatsApp-Status gesehen.
Ja, also irgendwann, ja, erzähl.
Ja, es war Black Friday. Und man überlegt ja dann so, man hat Weihnachtsgeld, was macht man jetzt damit? Natürlich will man es nicht komplett auf
in soll ich dir sagen, was ich mit meinem mache?
Ja, sag an.
Implantate für die bezahlen.
Für deine Zähne. Ja, das ist natürlich sehr unschön, aber auch nötig, ja.
Ja, ja, ja.
Für einen kleinen Teil wollte ich mir ein eigenes Weihnachtsgeschenk machen, sozusagen. Und mir auch mal wieder irgendein elektronisches, nettes Spielzeug kaufen. Also nicht, dass ich mit meinem teuren Mac mir nicht schon ein elektronisches Spielzeug dieses Jahr gekauft hätte, aber
das ist ja mehr ein Arbeitsgerät, also um diesen Podcast zu erarbeiten.
Richtig, um das alles zu erarbeiten und so. Ja, nee, der war halt einfach mal nötig nach 10 Jahren. Also, außerdem, ja, so, Punkt. Und deshalb habe ich jetzt eine Drohne gekauft, weil ich hatte so viel Spaß mit dieser Drohne, die ich mir von einem ehemaligen Arbeitskollegen und guten Freund mittlerweile ausgeliehen hatte in den beiden Wohnmobilurlauben, die ich dieses Jahr gemacht habe, sowohl in der Normandie als auch jetzt in Südtirol, hatte ich die Drohne ja dabei. Wir waren dazwischen ja noch einmal irgendwie so ein Wochenende in den Alpen. Da hätte ich die Drohne auch sehr gerne mitgenommen, weil ich hatte auch vorher geguckt, ob man da fliegen kann. Und das hätte ganz gut funktioniert an den Stellen, wo wir da waren. Aber das ging nicht, weil besagter Freund und Ex-Kollege selbst zu dem Zeitpunkt im Urlaub war und der sein Typ
so eine Drohne dabei hatte. Das kann ja nicht sein, dass der einfach deine Drohne mitnimmt.
Dass der einfach seine Drohne mitnimmt und mir die nicht ausleiht, wenn ich die brauche. Und nee, natürlich ist das ein gutes Recht und dann habe ich halt keine Drohne gehabt. Und eine Sekunde.
Jetzt hört ihr gerade die Räuspertaste vom Robert.
Ja, das war meine Räuspertaste und der Husten ist leider immer noch ziemlich präsent.
Aber Geschmack und so noch alles knusprig.
Ja, ich bin ja auch schon länger wieder negativ jetzt, aber ich habe einen Reizhusten, hat sich bei mir persistiert, der echt nicht weggeht. Also. Und er wird immer abends schlimm, was halt blöd für unsere Aufnahme jetzt ist. Morgens geht's mir eigentlich immer blindend. Morgens habe ich Kopfschmerzen, abends habe ich den Husten.
Gut, morgen weißt du wenigstens, warum du Kopfschmerzen hast.
Ja, mit den 20 CL hier, ja, genau.
Okay, also du hast dir eine Drohne gegönnt. Was ist es denn geworden? Was kauft man denn im Moment? DJI ist im Moment der
DJI ist der Platzhirsch und der ist auch im Moment echt nicht zu verdrängen. Also wenn du eine sehr autonome Drohne haben willst, die, wenn du so Sportler bist, der irgendwie gerne joggt und oder Fahrrad fährt oder Ski fährt oder so und du möchtest von deinem Gerät sehr autonom, ohne selber steuern zu müssen, verfolgt werden, dann kaufst du vielleicht Skydio, weil die sind da wohl so in diesem Bereich führend. Aber wenn du gern selbst fliegen möchtest, dann ist an DJI eigentlich kaum ein Weg vorbei. Es gibt noch Autel, die sind wohl noch, können hier und da mithalten.
Okay.
Aber DJI ist so der Platzhirsch. Und da sind wir auch schon wieder dabei, ne? Ist schon wieder ein Kameragerät von den Chinesen, was man sich dann kauft. Und seine
DJI, Filmen da, echt? Chinesisch?
DJI ist auch chinesisch, ja.
Okay.
Genau, und jetzt kamen sie gerade mit einer neuen Drohne raus und die Regulierung ist ja jetzt auch so ein bisschen, gerade so ein bisschen sich am Konsolidieren. Gibt ja diese EU-Drohnenverordnung, wo geklärt ist, mit welchen Bestandsdrohnen, die also noch nicht nach den neuen Klassen zertifiziert sind, was man damit im Moment noch darf, als Übergangsfrist, was man damit in Zukunft, wenn die Übergangsfrist zu Ende ist, dürfen wird. Und jetzt ist von DJI die erste Drohne auf den Markt gekommen, die nach diesen neuen Regeln zertifiziert ist, die Mavic 2 Classic. Es ist eine sehr teure Drohne, das ist das obere Ende von der, oder nicht das obere Ende, aber sagen wir mal so das obere Ende von der Consumer-Linie. Ja, darüber gibt's dann noch die ganzen Profi-Sachen. Da wäre man so Einstiegspreis für das Set Drohne, eine Batterie und Controller bei 1750 Euro oder sowas.
Ach, hey, je.
Und die ist natürlich, also von ihrem Feature-Set, was sie so kann, das ist halt einfach sehr geiles Zeug. Und das
ich scroll gerade hier durch, das ist schon sehr nice.
Ja, und was DJI hinbekommen hat, ist, dass sie eine C1-Zertifizierung bekommen hat. Das heißt, du kannst sie im Grunde mit fast denselben Einschränkungen fliegen wie so eine 249 Gramm Mini-Drohne.
Mhm.
Ach so, der einzige Unterschied,
die du wiegt musst, jetzt du, mehr hier?
Die Mavic 3 Classic wiegt 900 Gramm ungefähr.
Wow.
Oder 890 oder 895.
95,
oder so. Ja. Genau, und da habe ich lange mit mir gerungen, kaufe ich das Ding, das ist sehr teuer und nur so für 3 Urlaube im Jahr. Bitte?
Hasselblatt-Kamera ist da drin.
Ja, Hasselblatt ist von, DJI hat einen Mehrheitsanteil an Hasselblatt übernommen vor ein paar Jahren. Die Firma existiert noch so, also sie sind jetzt nicht irgendwie aufgelöst und eingegliedert worden, sondern die existiert schon noch so und die bauen auch noch sonst ihre sonstigen Kameras für sehr, sehr viel Geld. Aber DJI hat halt einen relativ hohen Anteil da gekauft und demzufolge, dass dann jetzt diese Zusammenarbeiten, dann sind halt Hasselblatt-Linsen und Sensoren und Zeug in den besseren DJI-Drohnen drin. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe nicht die teure gekauft, sondern
Scroll ich hier auf der Seite rum und dann wird's doch nicht die.
Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen anteasern. Nein, ich habe dann bin in der 249 Gramm Kategorie geblieben und ein bisschen vernünftiger geblieben und habe mir eine Mini 3 Pro gekauft.
Mini 3 Pro, okay.
Auch ja. Wenn jetzt schon wieder Gerüchteküche rumort, dass es eine Mini 3 ohne Pro demnächst geben könnte, die ist wohl in irgendwelchen regulatorischen Veröffentlichungen von der FCC oder so aufgetaucht und könnte demzufolge demnächst vielleicht kommen. Aber das ist alles noch sehr Gerüchteküche und ich fand die Pro jetzt so von der Ausstattung her auch ganz gut. Und
die ist halt so ein halbes Pfund schwer.
Genau, die wiegt 249 Gramm und demzufolge kannst du sie im Grunde mit demselben Reglement wie die Mavic 3 fliegen. Der einzige Unterschied ist, die Mavic 3 durch diese Zertifizierung nach den neuen Regeln muss sie Remote ID unterstützen. Du musst dich ja ohnehin beim Luftfahrtbundesamt registrieren als Drohnenpilot, kriegst du so eine Nummer.
Mhm.
Und du musst auch dort nachweisen, dass du das Ding haftpflichtversichert hast. Und ja, also die sind nicht teuer, diese Haftpflichtversicherung. Das ist wie so ein Mofa-Kennzeichen, sag ich mal. Diese ID, die du dann bekommst, die muss nach den alten Regeln, also jetzt bei meiner Drohne zum Beispiel und bei allen, die davor hatte, muss diese Plakette, musst du irgendeine schriftliche Vermerkung dieser ID, entweder als Plakette oder als Aufkleber oder du druckst es mit so einem Etikettiergerät oder wie auch immer du das machst oder du schreibst mit dem Edding drauf auf die Drohne.
Naja, wenn du so eine Metallplakette da dran machst, da bist du ja schon über die 240, 50 Gramm wieder drüber.
Also eine kleine Alu-Plakette von 1 Zentimeter Länge mit Lasergravierung, die wiegt wie viel? 0, irgendwas Gramm? Also das kriegst du
nicht. Ach so, also wenn dann in Gold, oder?
Ach so, ja, na, natürlich. Titan. also du musst irgendwie deine ID auf diese Drohne haben und nach den neuen Regeln bei der großen, das ist im Grunde der einzige Unterschied wirklich von den Regularien, nach denen du die fliegen kannst, musst du diese ID auch in die Fernsteuerung eintippen und die wiederum macht das dann irgendwie in die Drohne rein und dann funkt die Drohne die ganze Zeit die ID
Hier ist die 12, hier ist die 12, hier ist die 12, so ungefähr.
So ungefähr. Das Problem ist natürlich, dass dir damit natürlich jeder Hausmeister Krause an der Ecke, der zückt sein Smartphone und wenn ihm die Drohne auf den Keks geht und liest die ID aus und schickt dir dann erstmal böse Briefe. Ich glaube, die können da im Zweifel auch sehen, wo die Drohne, wo der Pilot steht sozusagen. Also ich habe mir das nicht im Einzelnen angeguckt, aber irgendwie habe ich Videos gesehen, wo das so angedeutet wurde. Ja,
wenn die das nicht hacken können, dann finden die dich auch.
Genau, ja, und da gibt's halt, also jetzt natürlich klar, jetzt klingt es so, als ob ich irgendwie ständig Hausmeister Krause auf den Sack gehen möchte und nicht erwischt werden will. Aber wenn man so Drohne fliegt, man kommt sich ja ständig schuldig vor. Es ist ja wirklich schlimm. Also die Regularien sind ja so streng, wo du genau fliegen darfst und was du machen darfst und wie hoch und dies und das und jenes und nicht zu nah an die Leute ran und nicht zu nah ans Naturschutzgebiet und auf gar keinen Fall zu nah an die Autobahn und nicht zu nah an den Fluss und nicht zu nah an die Wohngebiete und nicht mit der Kamera in den Ausschnitt von der Nachbarin und so weiter und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr streng und man guckt immer, da gibt's so Apps, die dir dann sagen, wo was erlaubt ist und wo nicht, und die sind natürlich alle nicht rechtsverbindlich, weil könnte ja irgendwie der Betreiber was vergessen haben einzutragen. Insofern im Zweifel ist immer dein Arsch on the line. Die App ist halt, da hast du halt reingeguckt, die hat gesagt, du darfst, aber durftest halt doch nicht. Pech gehabt, dein Problem. Und insofern, man hat immer so ein permanentes Gefühl von, hoffentlich stimmt das jetzt alles so, wie ich das jetzt hier mache. Und ja, deshalb dachte ich mir dann, wenn ich jetzt noch vielleicht meine ID nicht in die Landschaft funken muss, dann ist es vielleicht noch ein bisschen besser, weil dann muss Hausmeister Krause sich ein bisschen mehr anstrengen, um mich zu erwischen. Nicht, dass ich jetzt vorhätte, irgendwo gegen die Regeln zu verstoßen. Im Gegenteil, ich versuche halt immer so zu fliegen, dass ich möglichst niemandem auf den Sack gehe.
Ja,
aber das,
du willst ja auch keine Menschen auf deiner Aufnahme eigentlich haben, außer die, die du kennst oder so. Also,
genau, genau.
Nervig.
Ja, man würde natürlich schon gerne manchmal irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo in einer fremden Stadt bin oder so, dann mal irgendwie so ein Panorama in der Stadt von oben oder so, weißt du, dann jagst das Ding mal, also würde man gerne machen, mache ich nicht, weil ich mich nicht traue, aber das, ja, Ding jagt.
200 Meter man hoch jagt, und gib ihm.
Ja, das darfst du schon mal nicht, ne? In Europa 120 Meter Höhenbegrenzung. Wobei 120 Meter ist verdammt hoch. Also aus 120 Meter sieht eine Stadt auch schon wieder sehr albern aus von oben.
Ach so, eigentlich dann wahrscheinlich irgendwie 60 oder was? Oder 50?
Ja, im Zweifel reichen auch so 30 oder 40, dass du so über den Dächern bist. Das langt im Grunde für gute Aufnahmen. Dieses ganz Hochfliegen. Also wenn, dann müsste man wahrscheinlich noch höher. Dann müsste man wahrscheinlich irgendwie 500 oder 1000 Meter hoch oder so. Aber das darfst du halt nicht. Ja, von daher, so innerstädtisches Fliegen oder so, es gibt halt super viele Regularien. Diese Drohnenverordnung sagt im Grunde, dass du mit den 250 Gramm Drohnen in urbanen Gegenden theoretisch fliegen darfst. Aber es gibt dann halt noch die Luftfahrtordnung und noch 20 andere Gesetze und Datenschutz und ich weiß nicht was alles. Am Ende ist dann immer doch schwieriger. Also wenn du alle Rechtsnormen, die es so gibt, übereinander legst, dann heißt es am Ende meistens, nee, geht hier nicht. Aber nichtsdestotrotz, so dieses Urlaubsfliegen, so Südtirol, Normandie, irgendwo da, so im Urlaub ist man ja dann doch oft halt nicht so in der Stadt, sondern man ist irgendwo, wo es schön ist, in der Natur draußen und da sind Berge oder Strände oder Atomkraftwerke, darfst natürlich auch nicht fliegen. Entschuldigung, jetzt habe ich den Knopf wieder verfehlt.
Verfehlt? Du hast 6 ja, Knöpfe, was ist denn das?
Ja, die Hand war nicht schnell genug da und dann habe ich ihn nicht getroffen. Da ist es nicht so schwierig, sagen wir mal, eine Stelle zu finden, wo es geht. Also zum Beispiel in Italien habe ich auch so eine italienische No-Fly-Zone-App irgendwie gehabt oder so eine, das war so eine Webseite, wo ich dann nachgeguckt habe, da musste ich mir eigentlich so einen Account machen. Und da hatte ich das Gefühl, dass da ist ja relativ, also da waren auch so Zonen, wo gesperrt ist, aber es war halt auch viel, wo einfach nichts ist, wo ich dann einfach fliegen konnte.
Okay.
Und ich bin dann da im Südtirol-Urlaub, waren wir irgendwie in so einer Schlucht wandern und da war halt ein Fluss unten drin in der Schlucht und ich bin da mit der Drohne so ein bisschen über den Fluss geflogen, so im Ultratiefflug, ja, also da gehst ja dann sowieso niemandem auf den Keks, weil du siehst ja halt auch nichts anderes, als würdest du mit dem Fotoapparat.
Pass auf, die Fische, die dann raushüpfen und gegen deine Drohne donnern.
Ja, das wäre natürlich schwierig, wenn da so der Lachs kommt oder das Krokodil oder so, aber in dem Fall kam da nichts. Ich habe dann einfach nur Kameraperspektiven sozusagen einnehmen können, für die ich sonst Gummistiefel und sehr viel Kälteresistenz an den Beinen gebraucht hätte, um in diesen eiskalten Bergfluss reinzuwarten und mich da mittig reinzustellen, um diese Perspektive, den Fluss runter oder rauf zu fotografieren. Das kann die Drohne dann natürlich, ne, die dann einfach da so in einem halben Meter Höhe in die Mitte des Flusses fliegt und in diese Richtung fotografiert, wo du dich halt nicht hinstellen kannst, ohne auszurutschen, ja, und dann im Fluss zu liegen.
Das ist cool,
ne?
Das ist schon, gibt coole Aufnahmen.
Genau, also man muss nicht immer hoch mit den Dingern, das habe ich auch gemerkt. Das macht oft, macht's auch sehr viel Spaß, einfach am Boden irgendwo. Also ich habe zum Beispiel auch in der Normandie habe ich irgendwie ein Video gemacht, wo ich einfach der Drohne gesagt habe, dass sie einen Kreis um meine Tochter und mich drum rumfliegen soll. Und zwar so in ja, wirklich so auf Kniehöhe, ja. Und wir saßen dann zu zweit am Strand und haben aufs Meer geschaut. Da war Sonnenuntergang zu dem Zeitpunkt. Yeah. Und die Drohne ist einfach so auf Kniehöhe einmal 360 Grad um uns rum. Und ja, klar, ich hätte meiner Frau das Handy in die Hand geben können, hätte sagen können, renn mal 360 Grad um uns rum, aber halt auch bitte super gleichmäßig und super smooth und nicht verwackeln, ja.
Das kannst du ja dann in der Post-Production machen.
In gewissen Grenzen, ja. Und die Drohne macht das halt einfach so, die, also je nachdem, wie viel Wind da natürlich ist, aber in dem Fall war es halt super windstill oder ganz wenig nur. Oder die macht das dann einfach, fliegt dann da so ein 360er um dich rum und das ist ein schöner kleiner Clip, den du dann in dem Urlaubsvideo dann noch benutzen kannst. Genau, und deshalb habe ich mir jetzt eine Mini 3 gekauft und ich habe sie noch nicht viel verwendet, weil sie ist jetzt erst so 3 Tage da. Ich bin heute Morgen mal ganz kurz geflogen, habe einen Timelapse von der Baustelle hier bei mir vor der Haustür gemacht, also ich bin unmittelbar neben der Baustelle gestartet, da darf man das. Und dann stand sie da so, weiß nicht, so 15, 20 Meter über mir und schaute auf die, auf das Treiben und auf die Stadt im Grunde.
Ist es schwer, sowas vorzuprogrammieren? Also zu sagen so, jetzt mach hier, warte 15 Sekunden, flieg darüber nochmal und dann irgendwie alle 2 Meter? Mm-mm.
Das ist die mittlerweile sehr, sehr gut. Also ich habe da hast du eine Funktion Hyperlapse, da gehst du rein, sagst, ich möchte einen Hyperlapse machen. Dann gibt's verschiedene Modi, die du da auswählen kannst. Ich habe jetzt den Course Lock verwendet, der ist relativ neu in der DJI Software. Da gibst du ihr quasi eine Flugrichtung vor, eine Himmelsrichtung. Du drehst die Drohne in die Richtung, in die sie fliegen soll. Siehst ja auf dem Bildschirm, wo sie hinguckt und was sie da sieht. Dann peilst du halt so an, dass okay, hier über der Baumreihe, einmal so drüber über die Baumreihe, damit ich nicht über die Baustelle komme, weil ich möchte ja nicht den Bauarbeitern über den Kopf fliegen. Das darf ich wahrscheinlich auch nicht, weil keine Ahnung. Du bist halt Baustelle. Helm auf. Ja, also wahrscheinlich soll man das wieder nach irgendeiner Regel nicht, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich das nicht, ich wollte über diesem Waldstück bleiben. Oder über diesem Baum, war so eine Baumreihe. Und die war noch außerhalb der Baustelle. Und dann peilst du das an und dann klickst du auf, dass du diesen Kurs einloggen möchtest sozusagen. Dann merkt er sich diese Himmelsrichtung. Und dann drehst du die Drohne einfach in die Richtung, in die sie schauen soll, während sie da lang fliegt. Und dann fliegt die halt am Ende seitwärts oder geradeaus oder rückwärts oder wie auch immer, wo du sie halt hindrehst,
okay,
wo sie halt hingucken soll währenddessen. Und dann musst du nur noch einstellen, wie schnell soll sie fliegen, in welchem Intervall soll sie Fotos machen und wie lang soll das Video am Ende werden. Und du hast ja vorher irgendwo in deinen Videoeinstellungen eine Framerate, also wenn du halt gesagt hast, du hättest gern 25 Bilder die Sekunde als Framerate und du sagst ihm dann, er soll, was weiß ich, alle 2 Sekunden ein Foto machen, dann ist klar, dann brauchst du halt 50 Sekunden, um eine Sekunde Timelapse zusammen zu bekommen und dann sagst du halt, ich hätte gerne aber nicht 1 Sekunde, ich hätte gerne 8 Sekunden und dann sagt er dir halt, ja, dann dauert das jetzt halt irgendwie, weiß nicht, 6,5 Minuten oder irgend sowas.
Ach so, und dann kannst du quasi dich wieder an deinen Arbeitsplatz setzen und weiterarbeiten, in Anführungsstrichen, und
genau, du drückst dann einfach auf Start und dann stehst du da dumm rum und guckst hoch und guckst der Drohne dabei zu, wie sie ganz langsam über dir hinweg ihre Aufgabe cool abspult. Und am Schluss baut er dir dann auch das Video zusammen. Und
ach so, das macht er auch noch. Ach, so nett.
Ja, das macht er auch noch. Das macht er dann komplett fertig und dann hast du dann am Ende ein Movie-File, also so ein MP4-File da rumliegen, wo halt dieser Timelapse drin ist. Der ist zugegebenermaßen nicht 100% zitterfrei, also den habe ich danach schon nochmal durch einen Stabilizer gejagt, weil er so ein kleines bisschen, also die Abfolge und die Bewegung ist schon gut, aber der Horizont wobbelt ein kleines bisschen, aber echt nur so ein winziges bisschen, also das jagst du durch einen Stabilizer, da verlierst du ein paar Prozent, musst du ranzoomen quasi, um die Bewegungs, also. Das geht sehr flott und dann danach ist es echt buttersmooth. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich irgendwie sie zu schnell programmiert habe und bevor ich meine 8 Sekunden zusammen hatte, die ich haben wollte, war sie schon sehr, sehr weit geflogen im Vergleich zu, wo ich sie nur hinhaben wollte. Ich hätte sie langsamer einstellen müssen. Dann habe ich es halt abgebrochen und dann hatte ich halt am Schluss ein Video, waren irgendwie nur 3 Sekunden und dann habe ich das in so ein Post-Production-Ding reingezogen und habe es halt nochmal langsamer gemacht, dadurch ist die Framerate dann halt runtergegangen, dann hast du halt nicht mehr 25, sondern irgendwie hatte ich dann nur noch 10 Frames die Sekunde, dann ruckelt es ein bisschen, aber ist halt ja auch nur eine Spielerei gewesen, ich wollte ja nur die Drohne ausprobieren und irgendwas mal so ein bisschen aufnehmen. ja, schönes Spielzeug.
Das ist lustig, das müsste man bei euch irgendwie im Flur machen oder so, wenn du weißt, irgendwie sind viele Leute da und es passieren Faxen oder so und fliegt die da oben so ganz langsam drüber.
Ich weiß nicht, wie stabil die Indoor fliegt. Ich habe mich das noch nicht getraut, das auszuprobieren. Outdoor verlässt sie sich ja in Bodennähe wohl auf ihre Bodenkameras. Also sie hat ja Kamerasensoren, mit denen sie nach unten guckt auch. Also überhaupt hat die Mini 3 hat Hinderniserkennung nach vorne, nach unten und nach hinten. Nicht nach oben und nicht zur Seite. Das heißt, die ist noch nicht so, das ist auch einer der großen Vorteile von der teuren. Die hat Hinderniserkennung in alle Richtungen. Weil du kannst ja auch so Sachen sagen wie, das da bin ich, verfolg mich mal. Und dann setz dich auf dem Fahrrad und radelst los, ja. Und dann fliegt die dir einfach hinterher. Das ist echt lustig. Und bei den ganz teuren gibt's halt Leute, und kannst du auf YouTube angucken, die fahren dann einfach durch ein Waldstück durch. Und auch so mit tief hängenden Ästen und Zeug, ja. Das machst du vielleicht besser im Sommer, wenn die Äste auch Blätter haben, weil dann hast du eine höhere Chance, dass die Drohne die auch sieht und da nicht reinkracht. Aber du findest jede beliebige Schweinerei, was das angeht, was so Tests angeht auf YouTube, wo die Leute das ausprobieren. Das ist natürlich nicht perfekt und hin und wieder hängt dann auch mal eine Drohne im Baum. Aber mit der hier würde ich das jetzt vielleicht nicht ganz so extrem machen. Weil sie halt, die sieht zwar nach vorne was, aber sie sieht halt nicht zur Seite und da kann sie halt dann doch in irgendwas reinfliegen.
Okay, also neue Drohne. Jetzt mehr Drohnenvideos von den Sneakpot-Aufnahmen von Robert.
Genau.
Du könntest wenigstens mal die irgendwie bei dir aus dem Fenster fliegen lassen und dann zurück zum Haus fotografieren und das als Foto. Nein? Okay, gut. Wie du beim Podcasten sitzt, aber das ist wahrscheinlich auch zu dunkel, dass sie was sieht, ja.
Also jetzt im Moment ist es draußen so dunkel, weil wir nehmen hier auf um 22.50 Uhr. Da würde nicht viel passieren. Das ist wohl wahr. Aber wenn du jetzt mal auf dein Handy guckst, ich habe dir gerade ein Foto geschickt von meinem Haus, das ich heute Morgen gemacht habe. So sieht das bei Tag aus.
Jetzt, das ist aber hübsch.
Ja, ist mit Baustelle und so, ne?
Naja. Nee, aber weißt du, so viel näher dran und dann ein Foto rein, wie man dich da am Podcasten dran am Tisch am dran am Sitzen sieht.
Oh Gott. Podcasten am dran am Sein. Genau.
Ja, so. Ja, sehr schön. Also neues Spielzeug. Jetzt natürlich die Frage, die sonst Christoph stellen würde. Was hat das gekostet?
Tausender ungefähr. Okay. Also die Drohne selbst kostet 700 irgendwas oder sowas und dann brauchst du halt noch einen Controller. Da gibt's zwei.
Und der ist nicht Versionen dabei.
Mittlerweile hast du alle Optionen. Du kannst sie quasi nackt kaufen, wenn du schon einen besitzt. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn das nicht deine erste Drohne ist und du hast schon einen DJI-Controller, möchtest eine zweite haben, dann brauchst du ja nicht zwingend einen neuen Controller. Also verkaufen sie dir die Drohne auch einzeln und das ist natürlich dann das kleinste Preisschild. Und dann gibt's diese Bundles mit Controllern. Da gibt's halt zwei Varianten. Einmal den klassischen, den man kennt, wo man sein Handy oben reinhängen muss. Und dann den neueren, der hat ein eingebautes Display. Und ja, das mit dem Handy hat halt den Vorteil, dass er billiger ist, klar. Und weil bring your own device sozusagen, hängst halt dein Handy oben rein. Und das ist aber auch jedes Mal so, okay, du musst dann jedes Mal diesen Tanz aufführen, dass du dein Handy da oben einspannst und dann mit dem Kabel da dran schließt.
Ich sehe schon, du hast den anderen gekauft.
Ich habe den anderen gekauft. Der ist ein 100er teurer ungefähr oder 120, 130 oder so, in Größenordnung. Und bringt halt ein eigenes Display mit und lässt halt dein Handy aus der Rechnung raus. Das geht also insofern schneller und ist ein Gerät weniger und ein Kabel weniger und
es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du gerade irgendwie über die Baustelle fliegst und dann ruft dich deine irgendwie Gattin an, weil irgendwas im Supermarkt günstig ist und du kannst nicht weiterfliegen.
Meine Gattin hat mich noch nie angerufen, weil irgendwas im Supermarkt günstig ist, aber...
Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, also das funktioniert super, weil du hast dann halt, der Controller ist dann halt ein dediziertes Gerät, was nur dafür da ist. Ja. Es ist, glaube ich, Android, was da drauf läuft. Aber du kommst an das Android an sich nicht wirklich dran. Du kannst in so einen Systemeinstellungsdialog gehen, um irgendwie WLAN und so einen Kram zu konfigurieren. Und da merkt man, dass es Android ist. Aber ansonsten, es gibt keine Möglichkeit darauf, irgendwie Apps zu installieren oder irgendwas. Da läuft halt diese
DJ. Man ja auch nicht. Ja. Jetzt fliegt dir jemand mit deiner Drohne weg.
Ja, es gibt natürlich für manche Drohnen, für die Dreier jetzt noch nicht, aber für die älteren, für die Zweier zum Beispiel, gibt's so SDKs, was DJI rausgebracht hat. Und da gibt's alternative Apps, die alternative Steuer-Apps, die halt neue Funktionen hinzufügen. Was weiß ich, Wegpunkt-Missionen oder sowas. Gibt's für die älteren Drohnen. Und das kannst du natürlich dann auf der Handy-Version, kannst du so eine alternative App da natürlich starten. Auf dem Controller jetzt nicht. Aber wie gesagt, für das Modell haben sie das SDK eh noch nicht freigegeben. Von daher, da gibt's sowieso jetzt aktuell nichts. Und so wahnsinnig wichtig sind mir Wegpunktmissionen jetzt auch nicht. Ich versuche ja nichts zu fotogrammetrieren oder zu vermessen oder sonst irgendwie.
Ja, ja. Ach, das. Und das kommt ja vielleicht auch irgendwann nochmal.
Ja, vielleicht, genau.
Naja, sehr schön. Ein schönes neues Spielzeug. Und wo hast du das bei DJI? Gab es da irgendwie Black Friday oder hast du es woanders?
Nee, ich habe es tatsächlich jetzt auch, ich habe gesehen, dass Drohnen tatsächlich nicht so wahnsinnig viel reduziert wurden oder zumindest nur manche Modelle, und die Dreier war jetzt nicht so groß dabei, die Mavic 3 Classic aber auch nicht. Und ich habe dann den Preis bei Amazon beobachtet und er ist dann tatsächlich an dem einen Tag mal irgendwie um 50 Euro gefallen. Das war jetzt nicht so, stand auch gar nicht Black Friday dran, es hat einfach so der Preis mal kurz runtergegangen. Und dann habe ich zugeschlagen. Ob das jetzt der allerbeste Preis war, weiß ich nicht, aber ansonsten bei den anderen Händlern hatte ich jetzt auch keine großen Black Friday DJI Mini 3 Angebote gesehen. Vielleicht ist mir was durch die Lappen gegangen, aber es war mir so die Idee mit dem Weihnachtsgeld und mit Black Friday, und man schaut dann mal so rum und man weiß ja im Grunde, was man haben will, und wenn es dann nicht reduziert ist, dann will man es ja aber trotzdem haben und dann kauft man ja halt trotzdem.
Ja, gut.
Also ich kaufe ja nicht das Zeug nur, weil es reduziert ist, sondern ich, du kennst mich ja, ich kaufe dann das Zeug, wo meine Recherche ergeben hat, dass ich das haben will.
Genau.
Wenn das dann reduziert wird, okay, wenn das dann aber nicht reduziert wird, ja, dann kaufe ich das trotzdem.
Ja, das mit der Recherche, das bringt mich direkt zu unserer nächsten Kapitelmarke, wo ich dich quasi zu meiner Recherche oder unserer Recherche befrage, beziehungsweise euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Monaten erzählt, dass wir eine neue Couch bekommen haben und deswegen den Fernseher aus dem Wohnzimmer verbannt haben. Und unser Plan ist, einen Beamer und eine Leinwand im Wohnzimmer zu installieren, um dort ein bisschen mehr Kinogefühl hinzukriegen. Wir haben uns das jetzt nochmal überlegt. Um diese Idee zu verwirklichen, ist halt neben den Kosten für Beamer und Leinwand auch noch irgendwie ein etwas größerer Umbau des Wohnzimmers notwendig.
Ah, ach so.
Und okay. Ja, wir haben doch im Wohnzimmer diese, ja, quasi zwei Räume, die quasi einen Wohnzimmerraum ergeben und die jeweils oben so eine Lichtleiste haben, also so ein, weiß nicht, 30 Zentimeter breites Holzdings, was außen drum rumläuft, wo so ein paar Halogen, Gott.
Da ist so indirekt das Licht dahinter irgendwie, ne?
Nee, direktes Licht. Direktes Licht.
Direkt
Halogenstrahler nach unten einfach.
Ah, okay.
Die man dimmen kann. Genau. Aber ja, die halt dauernd kaputt gehen und ja, die Hälfte.
Gibt's da nicht was von Ratio LED?
Vermutlich, aber ja, die möchtest du dann wieder dimmbar haben und das wieder flackert, ja, okay. Und das ist halt nicht so schön. Also deswegen haben wir da auch den einen Teil, den quasi da, wo es zum Garten rausgeht, den haben wir auch nie an. Also der funktioniert, glaube ich, auch gar nicht. Also das ist
okay. Ja, und warum halten die Dinger jetzt den Beamer-Plan auf? Das verstehe ich noch nicht.
Weil wir den Teil wegmachen müssten.
Ach so, um die Leinwand an der Decke zu befestigen. Oh,
genau. Und dann kannst du ja nicht nur quasi in das Holz einfach reinbohren und aussägen und dann die Leinwand dahinter. Und das heißt, wir müssen das wegmachen. Wir wissen aber nicht, was dahinter ist. Also es kann sein, dass da eine abgehängte Decke ist. Also ziemlich sicher, die muss irgendwie ein Stückchen abgehängt sein, damit ja die Strom und das ganze Zeug dahinter ist.
Mhm.
Das heißt, du machst sie weg, dann entdeckst du eine abgehängte Decke, die aber nicht bis zum Rand geht. Das heißt, du musst den Mittelteil auch rausnehmen. Da musst du die Decke neu abhängen.
Und wir wissen alle, was Christoph entdeckt hat dahinter. Also
genau.
Ratten. ja, nee, also ja, ich verstehe. Das möchte man nicht, weil es sieht ja eigentlich ganz schön aus, so wie es jetzt genau ist, ne? Also man möchte es ja eigentlich gar nicht kaputt machen.
Ja, deswegen nehmen wir jetzt gerade wieder Abstand oder planen Abstand zu nehmen von dem Plan Beamer und Leinwand, obwohl.
Aber gibt's nicht Leinwände, wo du den Leinwandkasten vielleicht so unter die Decke, aber an die Wand befestigen quasi? der da so.
Ja, aber sowas? An der Stelle ist halt quasi der Rollladenkasten. Also da ist nur so ein Holz.
Achso, du willst das vors Fenster hängen?
Genau, das wäre vorm Fenster.
Ah, verstehe.
Und nicht quasi da, wo der Fernseher früher war, an der Außenwand zum Nachbarn hin, sondern
okay.
Vorm Fernseher, weil die Couch steht auch quasi im U in Richtung Fenster blickend.
Ja, verstehe.
Ja. Und unser Plan B.
Wo soll da jetzt der Fernseher dann hin?
Genau, der Plan B ist, dass der quasi wieder an die eine Wand, wo er vorher auch war. Das heißt, wenn man in diesem U sitzt, rechts. Aber da wir die Couch so haben, dass man da die Mitte ausziehen kann, ist die halt auch zumindest mal für die nächsten paar Jahre locker tauglich, dass wir da auch zu viert nebeneinander sitzen können mit kleinen Kindern. Und in dann eben entsprechend aber in Richtung.
Aber dann kannst du auch wieder den Leinwandkasten da an die Wand hängen.
Ja, aber da steht das Klavier und das.
Ein Klavier.
Die Klimaanlage und das ist.
Gut, also du willst einen Fernseher. Ist das jetzt die Frage, die du mir stellen möchtest?
Genau, was kaufe ich denn im Moment für einen Fernseher? Ich bin jetzt im Moment bei OLED, ist mein Gefühl, dass man das kaufen möchte.
Das möchte ich, würde ich unterstützen, ja.
Genau. Und wir waren jetzt irgendwie bei LG gelandet. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das ein oder andere Mal LG-Geräte, ich weiß noch nicht mal, Fernseher nicht. Mein alter Fernseher, der im Moment jetzt hier im Keller steht, ist ein Panasonic. Aber wir hatten halt damals, ich hatte einen Monitor mal von LG und noch irgendwie zwei Geräte und die waren irgendwie immer, haben immer lange funktioniert und haben immer gut funktioniert. Und meine Frau hatte irgendwie da ein bisschen gegoogelt und ist halt bei irgendeinem von den LG-Geräten gelandet. Irgendwie Vorjahresmodell, was dann auch noch gerade unter 1000 Euro reinläuft für 55 Zoll, was halt irgendwie ganz angenehm ist. Ja, aber hast du irgendwie, das ist jetzt die Frage an dich oder auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was möchte man denn gerade als Fernseher kaufen? Gibt's irgendwas, so ein Geheimtipp? Wow, das ist gerade der neue und es muss nicht, also wie gesagt, ich habe hier einen HD-Ready-Fernseher, der wahrscheinlich 20 Jahre alt ist. Ich habe jetzt gerade einen Apple TV gekauft, das heißt, ich kann den vermutlich mit 4K ansteuern, aber ich brauche jetzt nicht den heißesten vom heißesten Scheiß und ich muss auch nicht, da ich die Hälfte von meinem Urlaubsgeld, wie vorhin erzählt habe, für meine Zähne ausgeben, muss jetzt auch nicht mein komplettes, nicht Urlaubs, Weihnachtsgeld für Fernseher rausblasen. Also LG hat auch Geräte für 20.000 Euro. Ich weiß, den werde ich nicht kaufen. Oder 30.000 hier. 88 Zoll Signature, 8K OLED. Nee. Was ist denn so halbhoch?
Halbhoch? Also da erwischst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich tatsächlich länger nicht versucht habe, nach Fernsehern zu shoppen. Aber
du bist doch sonst mit der Technik informiert.
Ich höre ja immer Podcasts und so.
Ah, was
eigentlich? Und deshalb würde ich jetzt zumindest, wenn ich eine Podcast-Empfehlung geben müsste, ich kann jetzt nicht die Folgennummer sagen, aber die könnte ich dir vielleicht rausgoogeln, ATP hören, okay, wo Marco Arment und John Syracuse gelegentlich mal über Fernseher diskutieren. Und die sind, glaube ich, auch immer bei LG. Und OLED und dann halt irgendwie die Frage, was das dann ist, irgendwie C2 oder sowas, ja. Im Zweifel auch mal bei Wirecutter gucken, würde ich sagen. Ist auch immer so der Klassiker, wo die dann hingehen und sagen so, hier bester OLED-TV in folgender Klasse, bester OLED-TV unter 2000 Dollar oder sowas in der Richtung.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass die Panels von den OLED-Dingern, da gilt LG wohl als führend, meine ich, wohl gehört zu haben.
Okay.
Insofern ist dann halt wahrscheinlich die Frage, in welcher Preisklasse und in welcher Größe du da einsteigen möchtest und wo du dann halt landest, ob das dann irgendwie 900 Euro oder 1900 Euro oder noch mehr sind.
Ja, wir diskutieren gerade über 55 oder 65 Zoll, also 1,40 oder 1,64 oder was das dann sind im Schnitt in der Diagonalen.
Mhm.
Aber da wir halt gar nicht so weit wegkommen. Vermutlich reichen die 5, aber ja, ich möchte ja zukunftssicher kaufen, aber mal gucken, wie weit ich mich da durchsetzen kann. Ich werde berichten.
Ich werde meinen mal demnächst irgendwie ersetzen müssen, meinen Fernseher, und bin auch in einer ähnlichen Lage, aber ich habe noch nicht mit der Recherche begonnen, also da erwischst du mich quasi ein paar Monate zu früh.
Ja, dann kann man das Gespräch dann in eine andere Richtung führen. Dann,
genau, also mein Fernseher fängt an zu streiken mit der Hintergrundbeleuchtung. Und man kann ihn immer austricksen, wenn er...
Hintergrundbeleuchtung, dieses Ambient Light oder dieses...
Nee, die hinten, der hat keinen so einen Ambient-Scheiß. Also das ist schon mal ein Punkt, wo ich sagen würde, diesen Ambient-Quatsch, das kannst du direkt sparen. Also
ich hatte das noch nie. Das,
also ich auch nicht, aber immer wenn ich das sehe, kriege ich Augenkrebs.
Ich glaube, wenn jemand sich das auch selber bauen wollen, also irgendeinen hier, wie heißen die, Raspberry Pi in die Leitung und der sich dann darum kümmert, aber dann habe ich das selber gemacht.
Da bin ich vielleicht zu Oldschool-Kinogänger, dass ich mir denke, so in einem, wenn ich Film gucke, dann hat es in dem Raum dunkel zu sein, dann mache ich halt fast alles aus. Da gibt's noch eine kleine Philips Hue-Lampe, die hinten in der Ecke in einem dunklen Blauton leuchten darf, damit ich auf dem Weg zu den Erdnüssen nicht den Couchtisch umrenne. Aber das ist auch alles. Das ist so diese Notausgangsleuchte im Kino, ne?
Und die aber viel störender ist.
Das stimmt, weil sie vorne hängt. Meine ist ja hinten. Und steht auch in einem Winkel, damit sie sich auf gar keinen Fall in meinem Display spiegeln kann. Da ist nämlich noch ein Tisch dazwischen, der das verhindert, dass es eine direkte Sichtlinie zwischen quasi, wenn meine Blickachse zum Fernseher und dann zurück zur Lampe, da steht was dazwischen. Das geht nicht. Die kann sich da nicht spiegeln, zumindest nicht für meine Sitzposition auf dem Sofa. Und dann denke ich mir so, ja, es muss dunkel sein. Ich will das Bild und sonst will ich gar nichts wahrnehmen können. So, da bin ich vielleicht extrem, aber ich würde auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, um meinen Fernseher herum irgendwie die Kabel, die da hinten sind, irgendwie Schatten werfen zu lassen oder die Staubfäden, die Spinnen da an die Wand gewebt haben, irgendwie zu beleuchten. Warum? Warum sollte ich das tun?
Ja,
also andere Leute mögen, aber ich das finde ich Quatsch. Und wenn, bin ich bei dir, dann muss es nicht unbedingt der Fernseher selber machen. Da kann man halt mit Philips Hue und Sync und Scheißdreck, da gibt's ja irgendwie Möglichkeiten,
gibt's alle Möglichkeiten,
die dann irgendwie...
Also das wäre auch auf gar keinen Fall irgendein Grund für mich, sowas zu kaufen. Also, nee.
Genau, und dann ist halt die Frage mit Sound, ne? Also muss er von sich aus okay klingen oder hast du eine Soundbar oder eine Dolby-Digitalanlage, die da irgendwie den Umf in die Landschaft pustet?
Soundmäßig habe ich gar nichts, aber da unser Haus einigermaßen hellhörig ist, brauche ich ja auch kein richtiges Umf, im Moment jedenfalls nicht irgendwie, dass wir zu viert irgendwas gucken, was Umf benötigt. Wenn ich Umf haben möchte, dann, da ich fast alles vermutlich über dieses hier TV-Box, Apple TV streamen werde, dann haue ich mir halt die Umf-Hörer in den Kopf und dann gibt's da Umf. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ob die Hörer noch bei uns sind, weiß ich nicht, aber
ich benutze halt Kopfhörer.
Ja, ich auch, genau. Nee, ich hab tatsächlich, am Anfang ist das schwer durchzusetzen bei der Ehefrau, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass tatsächlich der Fernseher dauerhaft auf stumm geschaltet ist. Also die Fernseher-Lautsprecher haben bei uns, glaube ich, seit 5 Jahren keinen einzigen Ton von sich geben dürfen. Das gibt es einfach nicht. Das steht immer auf stumm. Okay. Oder nicht auf stumm, sondern auf null Lautstärke.
Ja.
Weil stumm, dann blendet da dieses Zeichen rein.
Ich bin stumm übrigens. Ihr hört
genau
gerade so. Nichts von mir. So, ja, ist mir.
Halt's Maul und mach die Pixel da weg, du blödes Ding. Ja, nee, deshalb ist der auf null gedreht. Und da steht halt so ein Dolby Digital DTS Receiver darunter. Und klar, den muss man jedes Mal separat mit einschalten. Aber das ist halt eine Fernbedienung extra noch, die man halt noch benutzt und die, ja, da haben wir uns aber dran gewöhnt. Und dann kommt der Sound halt immer aus den großen Boxen. Und deshalb, ich bin auch kein so ein großer Freund von so Soundbars, auch wenn mir klar ist, dass man nicht immer in jeder Wohnsituation in der Lage ist, 5.1 oder 6.1 oder 7. irgendwas oder Atmos mit Lautsprechern an der Decke und so aufzubauen. Das geht halt nicht immer und überall. Ich habe die glückliche Situation, dass ich das jetzt kann hier und auch hinten 3 Lautsprecher stehen habe und vorne 3 oder mit Subwoofer dann 4 und das dann auch immer benutze. Also es ist halt immer an, auch wenn ich Tagesschau gucke, das geht alles immer über diese Anlage. Es ist halt einfach normal geworden und dann insofern wäre mir jetzt zum Beispiel der Ton von dem Fernseher vollkommen egal, also der könnte auch einfach keine Lautsprecher haben, das würde ich auch nicht merken. Aber wenn das natürlich nicht der Anwendungsfall ist, dann dann ist das vielleicht auch noch ein Aspekt, auf den man gucken könnte, was da so Testberichte sagen, ob der halt, weil die heutzutage halt so super dünn sind.
Ja, also der
dass da halt kaum Volumen drin ist, ne, wo dann irgendwie mal auch nur ein bisschen Umf rauskommen kann.
Ja, also hier jetzt den, den wir im Moment das Auge drauf haben, ist der C1, also Vorjahresmodell. Und da sagen halt so die Testberichte, die ich dazu jetzt gelesen habe, bis Zimmerlautstärke ist es gut, aber darüber hinaus möchte halt schon irgendwas Richtiges benutzen. Aber das sind halt auch dann die Film-Nerds, die halt auch gerne die schöne Anlage dazu anschließen. Und also ja, ich gucke sonst auf dem iPad mit einem Knopf im Ohr. Also das ist meine Art im Moment zu gucken.
Ja gut, aber das muss ja nicht, also wenn du jetzt da so viel Geld ausgibst, muss das ja nicht sozusagen der Standard bleiben. Aber man kann ja natürlich...
Nee, aber ich kann ja in 2 Jahren kann ich ja dann nochmal eine Umfanlage kaufen.
Richtig, oder halt irgendwie jetzt eine Soundbar für, weiß nicht, 250 Euro oder was und keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt in dem Markt nicht so aus. Aber so eine Soundbar, die man da so davor legt, je nachdem, ob du ihn an die Wand montierst oder ob er auf irgendeinem Tischchen steht oder so.
Kein Tisch, kommt ja über die Couch, muss an die Wand.
Ja, okay, dann ist mit Soundbar auch schon wieder schwierig, ja, weil dann würde die dann oben auf der Kante von der Couch liegen, das ist auch nicht so gut, oder du musst sie auch an die Wand montieren.
Ich schaffe schon, so ein Brett zuzusägen und das an die Wand, sogar vielleicht sogar mit einem Winkel und vielleicht kriege ich sogar mit einer schönen Kante hin.
Du Fuchs, du,
vielleicht habe ich sogar kannst. Noch, vielleicht habe ich sogar noch Eiche da, dann könnte ich das sogar hübsch machen. Ja, also.
Genau, also was mich halt abhalten würde ist, oder wo ich in einem Test drauf achten würde, ist zum einen dieser ganze Smart-Scheiß, diese Fernseher wollen dich ja permanent ausspionieren heutzutage und da gibt's ja wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob das auf LG, glaube ich, trifft das hoffentlich nicht zu, aber ich habe Sachen gelesen irgendwie von Fernsehern, die einfach von sich aus, wenn sie ein offenes WLAN und sei es das vom Nachbarn oder so, finden, die das dann einfach joinen, damit sie Internetverbindung haben und irgendwie ihre Spionagedaten nach Hause funken können. Und solche Sachen, also wenn ich sowas in einem Test lese, dann wäre das Ding halt direkt unten durch. Bei mir würde so ein Smart-TV halt auch kein Internet bekommen. Und ich möchte den eigentlich so unsmart wie möglich haben oder wenigstens die Möglichkeit, dass ich diesen ganzen Smart-Unfug ignorieren kann, weil ich ihm halt weder WLAN noch Kabel geben würde. Vielleicht würde ich ihm mal ein Kabel reinstecken, Ethernet, um ihm mal irgendwie die aktuellste Firmware zu verpassen. Aber danach würde ich es wieder rausziehen. Und
ja, beziehungsweise ich würde eventuell über den Raspberry Pi hier dem einfach das halt alles zudrehen.
Genau, ja.
Pi holen sowas und in der Art. Sagen, nee, der darf nix. Fertig.
Ja, aber ich glaube, ich würde ihm gar kein Netz erst überhaupt geben.
Nee, habe ich auch ehrlich gesagt, habe ich nicht vor so. Nee.
Genau, das und war, dann ist halt.
Ich habe die andere Setup-Box, die eh mit allem reden muss, damit sie mein Haus steuern. Jetzt hat jemand, vermutlich eines der Kinder, irgendwie die Steckdosenleiste im Wohnzimmer ausgemacht, aber da halt kein Fernseher und sonst irgendwas dranhängt, fällt es halt nicht auf, bis abends das Licht nicht mehr angeht zur gewohnten Zeit, wenn die Sonne untergeht. Ist schon ganz schön dunkel hier, oder? Warum ist das Licht eigentlich noch nicht an? Warum ist keins von beiden Lichtern an? Das eine Licht wird über den Apple TV gesteuert und das andere wird halt über den Raspberry Pi gesteuert. Also die werden halt wirklich, die kommen von unterschiedlichen, also dass beide ausfallen, das passiert halt nicht. Außer wenn halt das Gerät, was die Information weitergibt, nicht da ist und dann passiert auch nichts. So, guck mal, da ist die Steckdosenleiste aus. Ja, blöd.
Kinder und Steckdosen, kein gutes Thema eigentlich. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, nee, so eine Leiste.
Kann man
so.
Ja, ja.
Und nebendran ist halt die Taste, um diesen einen Tisch, so ein Fernsehtisch, der früher da stand, der hat so ein Licht drin, so ein blaues Licht. Und den kann man nämlich dann anschalten. Also dann leuchtet es quasi zwischen der oberen und der unteren Schublade ist so ein blaues LED da drin. Und dann leuchtet als blau.
Du hast meine Rambo-Anspielung leider kaputt gemacht. Eigentlich hättest du... Egal.
Oh nee,
Rambo. Die Hörer haben es verstanden.
Ja, okay.
Und es ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Das hättest du antworten müssen.
Oh ja, okay.
Sollen wir es so zusammen genau, ja, also das wäre in dem Test noch was, wo ich drauf achten würde. Würde ich also schauen, wie ist das mit dem OLED, wie hell wird der? HDR ist natürlich noch so ein Thema, ne? Würde ich jetzt eigentlich wahrscheinlich auch haben wollen.
Hat der wohl.
Da gibt's dann natürlich auch diese ganzen unterschiedlichen Standards. Da gibt's dann irgendwie dieses HDR 10 und dann Dolby Vision oder Dolby wie der Vision, heißt, genau. ist dann so die nächstbessere Variante davon noch.
Genau, und bestes, hier, da steht Bild, Dolby Vision, IQ und Dolby Atmos. Atmos? Na, eher mal nicht.
Atmos ist Ton halt, ja, genau. Ja, und dann halt die Frage, wie kann ich ihm das smarte Zeug abdrehen, und wenn ich es ihm abdrehe, blendet er mir dann dauernd oben rechts die Fehlermeldung ein, dass er irgendwie kein Internet hat, und geht mir permanent damit auf die Nüsse oder hält er den Mund, und solche Sachen würden mich halt, also da würde ich halt im Test mal drauf achten, wenn ich das durchlese, ob das so ist oder wie das so ist. Aber da habe ich jetzt LG primär nicht im Verdacht, und Samsung weiß ich jetzt nicht, da bin ich, dazu müsste ich Tests lesen, wie gesagt, dazu habe ich noch, damit habe ich noch nicht angefangen. Ansonsten, es kommt ja jetzt auch schon so 8K-Kram und so, weiß ich nicht, finde ich noch ein bisschen früh, und ehrlich gesagt, bei den Sitzabständen, die man so hat.
Genau, und ich bin im Moment noch mit HD-Ready unterwegs.
Genau, ja, muss man noch Schritte übrig lassen für die Zukunft.
Ja, also den kann ich jetzt wahrscheinlich auch die nächsten 15, 20 Jahre benutzen. Also das ist schon so das Ziel.
Ja, und dann ja, bis dir dann die Hintergrundbeleuchtung verreckt. Ich kriege halt immer so einen Strich jetzt, so einen senkrechten Strich, wo halt das Bild dunkler ist, weil du halt merkst, also die Hintergrundbeleuchtung, da fällt eine so eine Reihe, das sind halt auch LEDs wahrscheinlich, aber da wird so eine ganze Reihe wird halt nicht mehr angesteuert. Aber es scheint irgendwie ein thermisches Problem zu sein, weil du lässt ihn dann einfach 10 Minuten an und gehst noch was anderes machen, Kinder ins Bett bringen oder irgendwas, keine Ahnung, Cocktail rühren oder was man halt so machen kann für 10 Minuten, aufs Klo gehen nochmal.
10 Minuten für einen Drink.
Und wenn du zurückkommst und dann den Fernseher einmal aus und wieder anmachst, dann resettet der halt da nochmal seine Steuerlogik, und dann ist er warm genug geworden in der Zwischenzeit, und dann geht's.
Oh, das ist doch gut.
Und jetzt, das hat, so leben wir jetzt wie die Tiere mit diesem Trick schon seit Monaten, eigentlich fast seit Jahren. Und jetzt haben wir so eine Phase neulich gehabt, wo wir es mit diesem Trick nicht hinbekommen haben, den Strich wegzumachen. Und da war man schon so, oh nein, das ist jetzt vielleicht so weit. Und dann war das aber nur ein Tag. Am nächsten Tag funktionierte der Trick wieder wie immer. Und es ging. Und irgendwie deshalb, wir haben so langsam die schleichende Vermutung, dass unser Fernseher irgendwann nicht mehr auf diesen Trick hören wird und irgendwann nicht mehr streifenfrei zu bekommen sein wird. Und dann müssen wir auch einen neuen kaufen.
Und ich hab eine Idee, was du deiner Gattin zu Weihnachten schenken könntest.
Ah, meinst du einen Fernseher?
Nee, eine Heizdecke.
Ach so.
Dann könnte die erst
Fernseher auf den Fernseher
legen. No, so, heiz den Fernseher, und dann ist die Heizdecke auch schon schön warm, dann kannst du direkt mit der Heizdecke auf die Couch ziehen.
Ah, ist eine gute Idee. Mal gucken, was sie dazu sagt. Schatz, ich habe dir eine Heizdecke gekauft. Ich will die Scheidung. Und ich könnte es verstehen. Nee.
Also meine Frau liebt ihre Heizdecke, die sitzt da jeden Abend mit. Aber wir heizen halt unser Wohnzimmer auch nur auf 19 Grad.
Ach so.
Es ist sehr.
Nee.
Also wenn es mal warm ist bei uns, dann ist 19. Aber es liegt halt auch daran, dass es einfach nicht isoliert ist.
Ja, unsere Wohnung ist eher zu gut isoliert. Also manchmal machst du eine Heizung aus, weil du merkst, es ist ein bisschen zu warm, und dann läuft so eine Fußbodenheizung ja noch eine ganze Weile nach, und die Wohnung ist so gut isoliert, dass die Wärme auch nirgends hingeht, und dann so eine Stunde später denkst du dir, Mann, jetzt wird das endlich mal, ich schwitze, wie kann das mal aufhören hier?
Also das Problem irgendwas hätte ich gern, ernsthaft. Ich sitze hier beim Arbeiten, T-Shirt, dicker Pullover, Trainingsjacke und noch die Arbeitsweste für draußen. Und friere.
Krass. Ja, krass. Nee, wir hatten heute tatsächlich genau diesen Fall. Wir haben heute zwischen Arbeitszimmer und Kinderzimmer ein bisschen Möbelrücken gemacht und haben ein Gästebett woanders hingestellt. Und ja, wenn ich hier so beim Arbeiten sitze, habe ich halt auch die Heizung an, weil man sitzt halt viel und bewegt sich wenig, und da wird es einem halt schneller mal kühl, vor allen Dingen, weil die Luft hier drin recht schnell schlecht wird, und dann mache ich halt manchmal das Fenster auf und kommt eisige Luft rein, die sich ja dann auch wieder anwärmen muss, wenn ich das Fenster wieder zumache. Also muss ich.
Gelüftet wird im März wieder bei uns. Oh, okay. Das ist übertrieben.
Ja, nee, also mit anderen Worten, ich habe die Heizung an, und dann kam meine Frau irgendwann da so gegen Feierabend und meinte, kannst du mal helfen hier, will das jetzt rüberschleppen? Sie hat alles zerlegt und alles vorbereitet, und sie will es jetzt dann, dass wir es rübertragen. Oder dass ich es rübertrage, vor allem, weil sie ist ja auch noch mehr erkältet, als ich das jetzt bin. Und dann war das so ein Punkt. Dann haben wir angefangen, dieses Teil da zu bewegen, oder ich habe es angefangen zu bewegen und irgendwann so einen Pulli ausgezogen und dann saß ich irgendwann auf dem Boden und habe dann noch was abgeschraubt, damit sich das leichter zerlegen lässt. Und saß dann wahrscheinlich genau auf so einer Heizschlange von der Fußbodenheizung und dachte so, ist das eine Hitze? Ich kann nicht, noch mehr kann ich nicht ausziehen, dann sitze ich oben ohne hier rum. Es war zu warm, viel zu warm. In beiden Zimmern. In dem, wo ich es hergeholt habe, in dem, wo ich es hinbringen wollte.
Ja, also nee, dann ist das mit der Heizdecke auch keine so gute Idee, fürchte ich.
Ja. Naja, jedenfalls, ich überlege dann, ob ich auch irgendwie meiner Frau 65 Zoll verkaufen kann. Im Moment haben wir 55 da stehen und an sich hat sie ja recht, an sich ist das groß genug für den Sitzabstand, den wir haben.
Wie weit weg sitzt ihr da ungefähr?
Du kennst ja mein Wohnzimmer, wir haben auch so ein L-förmiges Sofa, das heißt, man hat so ein bisschen Variabilität, wo man sitzt. Man könnte theoretisch näher dran hocken, aber meistens sitzen wir quasi an dem entfernten Ende, dann sind es wahrscheinlich schon so 3 Meter, 3,50 Meter sowas.
Ja, sowas haben wir auch.
Vielleicht übertreibe ich da jetzt auch. Ich habe es ehrlich gesagt nicht vermessen, aber ich würde mal sagen, so das Sofa, die Liegefläche hat wahrscheinlich so 2 Meter irgendwas, 2,50 Meter. Und dann ist da am Fußende vielleicht nochmal knapp, ja, 1 Meter vielleicht, ein bisschen mehr als 1 Meter. Und dann sitzt man ja aber auch nicht mit den Augen ganz, ganz hinten, wo die Lehne ist, sondern man hat die Augen ja schon nochmal 30, 40 Zentimeter weiter vorne, also 3,50 Meter, sowas wird es wahrscheinlich sein.
Ja.
Und es ist okay, also ich könnte mir da schon noch ein paar Zentimeter mehr wünschen, aber ich bin dann limitiert zwischen den beiden großen Standboxen, steht der Fernseher, und die wiederum, die will ich halt nicht, also links ist da so eine Säule und rechts ist die Wand. Und ich könnte die halt wirklich so absolut flach an die Wand und an die Säule knallen, aber die stehen halt noch so ein bisschen gewinkelt, dass sie so ein bisschen zu mir gedreht sind, so ein bisschen nach innen gedreht. Und das limitiert so ein bisschen die Breite, die ich zur Verfügung habe. Ich habe auf jeder Seite noch ein paar wenige Zentimeter, aber ich müsste dann echt ausrechnen, ob ein 65er noch dazwischen geht, ohne dass ich die Boxen bewegen muss.
Ja.
Also so die nächste größere Größe, was nicht. Dann so, sind dann irgendwie so 70 oder sowas oder 77 oder was sie dann verkaufen.
Glaub ich, ja.
Und das wäre definitiv, würde da nicht reinpassen bei mir. Also da wäre bei mir auf jeden Fall die Grenze überschritten. 55, 65 irgendwo so da. Größer kann ich nicht. Aber meine Frau sagt, nee, wenn er ersetzt wird, dann durch das Gleiche.
Gleiche Größe.
Durch 55 wieder. Aber noch machen wir unseren Trick mit dem Streifen und schauen mal, wie lange das noch gut geht.
Ja, sehr gut. Also, falls ihr jetzt gerade hier zuhört und sagt, ich habe doch letzte Woche habe ich einen neuen Fernseher gekauft oder ich war schlau genug, ich habe mir vor dem Cyber Black Monday, Friday überlegt, dass ich einen neuen Fernseher kaufen könnte, nicht so wie wir so, ach so ein Fernseher, das wäre ja, ja. Und ihr habt gerade Recherche gemacht oder ihr sagt, Mensch, ich habe den gekauft oder mein Vater hat den gekauft oder so, dann schreibt doch gerne mal einen Kommentar oder schreibt mich direkt an. Und helft mir gerne bei der Entscheidungsfindung. Es eilt jetzt nicht bei uns, also kann durchaus sein, dass es noch ein paar Wochen oder bis weit ins neue Jahr dauert, bis wir dann wirklich zuschlagen.
Ich sehe gerade hier 88 Zoll LG Signature 8K OLED.
29.999.
Ist halt völlig absurd, gell? Vor allen Dingen, wenn du das Ding kaufst und bist du dann den ersten wirklichen, echten 8K-Content, den du nicht nur irgendwo mal eben von irgendwo ranholst, so als Tech-Demo, so oh, guck mal hier, Drohnenflug in 8K oder so, was man dann irgendwo runterlädt, sondern bist der erste Netflix-8K-Film, so den du wirklich auch sehen möchtest, den du nicht anklickst, weil es der erste, einzige 8K-Netflix, sondern wirklich so Alltags-Dings. Ja. Bis dahin ist der dann runter auf 7.900 und die anderen 13.000, die du ausgegeben hast, sind halt durch den Schornstein in der Zwischenzeit.
Ja, halt albern, ne? Käse. Also. Ja gut, wer es halt zu früh haben will, der bezahlt es halt, der bezahlt die Entwicklung mit. Und genau. So ist es ja bei anderen Sachen auch. Also
ja, nur dass du andere Sachen halt, ja, wenn du jetzt irgendwie der bist, der den geilen Tesla ganz am Anfang gekauft hat und damit sagst, ja, okay, ich bezahle quasi die Entwicklung der Elektromobilität mit. Du hattest aber auch einen geilen Tesla, als alle anderen noch keinen hatten und konntest ihn auch benutzen. Aber hier hast du halt einen 8K-Fernseher, du hast aber gar keinen 8K-Content. Du sitzt dann davor und denkst dir, guck mal, ich kann hier auf Demo klicken und dann kommt ein 8K-Reel und sieht echt toll aus, aber das habe ich schon 800 Mal gesehen und jedem ja. meiner Freunde gezeigt. Also ich kann, ansonsten habe ich nichts davon. Das ist halt echt so, klar, wenn du eine Red-Kamera hast und irgendwie deine Urlaubsfilme in 8K filmst, ja, bitte. Aber wenn halt Netflix keine 8K-Filme ausspuckt, dann ist es irgendwie so ein bisschen pointless.
Ja, ist wirklich die Frage, wer da Nutzen von hat. Ja. Naja, also, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich von euch höre, wenn da irgendjemand was zu dem Thema mir helfen kann.
Genau. Und nicht die Switch dran anschließen und dann das Menü stehen lassen. Das brennt sich dann beim OLED ein und dann musst du weinen, weil du dann immer hinter jedem Netflix-Film dein Switch-Menü siehst.
Ja, aber solange das hier im Fernseher nie an. Das ist mir echt.
Nee, aber das sind so die Klassiker, ne? So, Leute spielen dann irgendwie auf dem Fernseher irgendwelche 3D-Shooter oder so. Denn ich glaube, der ja, oder halt so,
weißt du,
so
Leute, die. Ich meine, auf der Webseite von denen gelesen zu haben oder bei irgendeinem Test, dass die da so eine Funktion haben, die dann merkt, so, das ist hier immer wieder das Gleiche, wir ändern das mal ein bisschen.
Ja, die Pixel shiften dann und dann wobbelt das Bild so ein bisschen, das merkst du nicht oder so. Und die ja. haben auch so Einbrennprotektionen, die irgendwie, wenn du den Fernseher ausmachst, dann macht er nochmal irgendwelche Muster oder so und lässt die da so drüber laufen, um das bisschen die Pixel fit zu halten, sag ich mal.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du da irgendwie da immer deinen gleichen World of Warcraft spielst und unten in der rechten Ecke ist immer dein Health-Balken und deine Waffe oder irgendwas, und du machst
ich das nicht. Also.
Monate und Jahre lang, irgendwann ist das Ding dann da drin.
Ja.
Da, ja.
Naja, nee, das wird nicht passieren. Ich habe noch was ganz anderes, was ich dir eigentlich noch nur schnell berichten wollte. Ich habe ja auch ein älteres MacBook Pro. Ich glaube, es ist noch irgendwie 2 Jahre jünger als deins, von 2012. Mhm. Und habe mich jetzt mal auf den Weg gemacht, da das aktuellste macOS drauf zu installieren, was natürlich direkt nicht mehr möglich ist, aber über einen kleinen Umweg mit einem USB-Stick und einer Software, deren Namen ich schon wieder vergessen habe.
Open Core irgendwas.
Ja, genau, oder? Irgendwie sowas, genau. Und das hat echt gut funktioniert. Also es war irgendwie, weiß nicht, 2-3 Stunden. Also insgesamt hat es, glaube ich, 15 Stunden gedauert, aber irgendwie die Hälfte der Zeit oder 3/4 war einfach so, okay, die Daten will ich noch sichern und die Daten und die Daten und okay, jetzt mach's platt. Und also das war so, dass die Daten, da waren halt immer noch irgendwelche Informationen auf dem Rechner drauf, die nicht in dem iCloud-Laufwerk lagen, was halt auch eh nicht so klug ist, aber gut.
Aber das heißt, du hast nicht auch irgendwie, du hast nicht irgendwie erstmal eine andere SSD reingemacht oder eine externe angeschlossen und es darauf installiert, nee. Um zu testen, sondern du hast einfach gleich knüppelhart, ich mach das Ding nieder und...
Ich habe den Rechner jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr genutzt.
Okay.
Oder seit 4 Monaten. Ja, 4 Monaten. Davor halt auch nur sporadisch. Also so, ja. Ich benutze ihn aktuell gar nicht. Und jetzt benutze ich ihn halt wieder mehr, weil es irgendwie alles neu ist und schön und hübsch und irgendwie, ja, es ist natürlich langsamer und wenn ich irgendwie was wirklich arbeiten, in Anführungsstrichen, wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich hier runtergehen zu dem Großen, an dem ich jetzt auch diese Sendung hier aufzeichne. Aber irgendwie, man hat jetzt wieder so ein moderneres, die haben ja auch den Look ein bisschen geändert beim Betriebssystem. Ich glaube schon bei der letzten Version, die ich schon nicht mehr mitgekriegt habe. Und ja, das ist irgendwie, und es ist halt echt nicht viel Aufwand. Irgendwie, ich habe 2 YouTube-Videos oder ein YouTube-Video gefunden, was das eigentlich ganz gut erklärt hat und bin jeden Schritt nachgegangen. Musste ein USB, ich glaube 16 GB oder sowas, USB-Stick irgendwo finden. Und ja, das war's halt wirklich, was man brauchte. Dann lädt man es runter, installiert es drauf. Das muss ich sogar am anderen Rechner machen, weil auf dem anderen zu wenig Platz drauf war. Und ja, jetzt habe ich es installiert und es läuft und sieht gut aus. Ist natürlich langsam. Also gerade irgendwie so diese ganzen Fotosachen, der importiert natürlich dann meine kompletten Daten wieder, zieht die auch um in das neue System und so. Und ja, das ist natürlich dann schon ein bisschen bisschen hakelig. Aber
ja, aber du hast, also das finde ich sehr interessant, dass du das jetzt erzählst. Zum einen, also ich bin noch nicht auf Ventura umgestiegen mit meinem M1 jetzt hier. Ich bin noch auf Monterey, weil der Hersteller meines Audio-Interfaces, die Firma Audient, sich immer noch nicht ausgekäst hat, die mal freizugeben für Ventura.
Oh yeah.
Auf der Homepage steht, dass es im Moment nicht supported wird. Ich habe zwar auf Reddit jetzt gelesen, dass es Leute gibt, die sagen, nee, habe ich abgedatet, läuft einwandfrei. Insofern, das hatte ich jetzt auch schon 2-3 Mal gelesen. Ich bin jetzt kurz davor zu sagen, fuck it, ich mache das jetzt. Aber was, wenn ich dann irgendwie hier beim Podcast aufnehmen, irgendwie nach 20 Minuten fängt es an zu knacksen und zu knistern in der Aufnahme oder so. Und ich kann da nichts dagegen tun und das wäre sehr ärgerlich. Insofern bin ich da an der Stelle jetzt noch vorsichtig. Ich hoffe halt irgendwie, dass die mal jetzt dann langsam um die Ecke kommen. Es ist jetzt seit...
Wird ja mal Zeit.
Ja, eben. Ich habe auch auf Twitter schon mal rumgepöbelt, aber es hat irgendwie nichts gefruchtet. Ich meine, klar, dass die nicht schneller werden dadurch, dass ich rumpöbel, ist mir auch klar, aber ja, so, also sie käsen sich da nicht aus. Sie sagen auch nicht, was nicht funktioniert. Ne? Sie sagen einfach nur, es nicht unterstützt. Wenn sie jetzt dann wenigstens irgendwie in einem Support-Dokument schreiben würden, was weiß ich, von unserer komischen Treiber-Software, da funktioniert der Kompressor nicht oder so und ich wüsste dann, den benutze ich eh nicht, dann wäre es ja cool. Aber steht halt einfach nur ein ominöses ist nicht supported und dann weiß man halt nicht, was da vielleicht funktioniert und was nicht.
Ja, und das ist ja nicht so, ach, ich zieh mal hin und dann, ah, nee, geht nicht, ja gut, alles wieder zurück. Das geht ja genau. Nicht so einfach mit genau. Einem Klick.
Und das ist das Ärgerliche. Aber auf der anderen Seite ist ja jetzt mit Ventura und mit, was meine Frau übrigens auf ihrem Mac auch nicht mehr installieren kann, weil die hat auch irgendwie so ein, ich weiß genau, Baujahr jetzt nicht, aber ich würde sagen so 2014, 15, 16, irgendwo so die Größenordnung MacBook. Kriegt auch kein Dings mehr, hängt glaube ich auf Big Sur oder sowas fest. Und mit iOS 16 und Ventura ist ja jetzt dann diese Family Photo Library gekommen, wo man Fotos nicht nur über geteilte Alben mit der Familie teilen kann, sondern wo du wirklich dann sagen kannst, du hast eine gemeinsam gescherte Fotolibrary, die deine Frau und du gemeinsam sehen und du hast deinen privaten Teil. Und du kannst halt bei jedem Foto entscheiden, dieses Foto ist Family und dieses Foto ist ich und dieses Foto ist wieder Family und du kannst auch schon beim Fotografieren selbst im Handy anklicken und sagen, die Fotos, die ich jetzt gleich schießen werde,
da
die
sind alles Family. Da endlich keinen Applaus mit, kann ich hier sagen, weil ich einfach immer gleich mal 8 Fotos mache von den Kindern und meine Gattin 2 oder 1.
Und ja gut, dann musst du halt nachträglich das Beste auf Family
umsetzen. Ja, dann kann ich's auch in den geteilten Ordner schmeißen.
Ja, aber das Problem mit dem geteilten Ordner ist, dass die nicht die volle Qualität haben. Und dass die halt nicht in dem regulären Stream mit drin sind, sondern die leben immer separat davon in diesem Ordner. Aber du kannst ja mit der geteilten Library halt so einen Gesamtblick auf, zeig mir mal alle Bilder in der chronologischen Reihenfolge und da ist dann halt der Family-Teil mit deinem Privatteil gemischt. Das sieht also aus wie vorher, nur dass manche dieser Bilder halt auch bei deiner Frau auftauchen und manche halt nicht.
Ja, wir machen das so, dass wir uns dann solche Bilder einfach schicken und dann speicherst du wieder und dann.
Das machen wir auch per AirDrop, aber das Problem ist, du verballerst ja dann von deiner iCloud-Speicher halt immer das Doppelte. Also jedes Foto, was sie schießt und ich haben will oder andersrum oder ein Video genauso, alles immer schön in 4K 60 teilweise. Schick mal rüber, zack, AirDrop und dann lebt das Ding in 2-mal volle Pulle Auflösung in unserer iCloud und irgendwann sind die 2 Terabyte voll. Und da muss ich wieder 10 Euro pro Monat nachwerfen für die nächsten 2 Terabyte. Und von daher, also ich fände das schon sehr schick, das verwenden zu können. Ob sich das im Alltag bewährt, das kann ich noch nicht beurteilen. Aber was mich im Moment auffällt, ist, zum einen müsste ich meinen Rechner mal auf Ventura updaten. Dazu müsste sich Audient auskäsen oder ich müsste das Risiko eingehen. Und das andere, meine Frau hat ein iOS 16-fähiges, modernes Telefon, aber ihr Laptop kann kein Ventura und da kommt dein Tipp mit dem OpenCore Legacy Patcher Monster oder wie das Biest heißt, dann zum Tragen und die Tatsache, dass du sagst, dass es so schön reibungslos funktioniert.
Es sind halt alle Daten, also musst du ihn einmal platt, oder hat der Typ, der das Video gemacht hat, hat empfohlen, mach die Kiste platt, setz nicht auf irgendwas Bestehendes auf, dann ist das zumindest clean. Also, weil es halt eh alles langsamer wird.
Ja, gut, das könnte man, also meine Frau hat jetzt keine wahnsinnig komplexe Software da drauf, also die hat so die Standard-Apps und vielleicht so 1, 2, 5 nachinstallierte Programme. Das müsste man dann halt mal evaluieren, was davon da noch laufen würde, und dann müsste man ein sauberes Backup machen und dann wiederherstellen, die paar Programme wieder installieren. Das würde schon gehen. Also ich meine, wenn ich das mit meinem mache, dann weiß ich genau, da ist noch eine alte Photoshop-Lizenz drauf, die irgendwie aktiviert ist, und die läuft wahrscheinlich wegen irgendwelcher alten Java-Geschichten nicht mehr auf Ventura, dann die wäre ich dann los. Und das gleiche mit irgendeiner alten Lightroom-Version, die dann noch vor Cloud-Zeiten noch drauf ist und so weiter, wo ich halt mir überlegen müsste, ob das okay ist und wie ich damit umgehe. Also sowas hat meine Frau alles auf ihrem Rechner nicht, von daher, das wäre einfacher, das hinzukriegen. Und das würde halt dieses Family-Foto-Ding-Problem lösen. Da könnte man dann sagen, okay, jetzt haben wir zwei, jeder hat einen Rechner und jeder hat ein Telefon, was das kann, und dann könnte man das ausprobieren. Ich habe mich mal belesen, wenn ich das jetzt aktivieren würde, dann würde sie das auf dem Handy ganz normal benutzen können, aber die Fotos, die in dem Family-Teil leben, die wären auf dem Mac einfach unsichtbar. Die würde sie, wenn sie ihren Mac und die Foto-App da anmacht, die wären dann einfach nicht zu sehen.
Und auch die Fotos, die sie gemacht hat. Und das ist wahrscheinlich das Ärgerliche dann.
Die sie gemacht hat und in der in den Family-Teil verschoben hat, genau. Die wären dann weg. Das ist einfach, der Part ist einfach unsichtbar. Genau.
Ja. Ja, ich habe das gemacht, dass ich am Handy irgendwie in den Notizen, die ich auch sehr rudimentär nur nutze, aber irgendwie habe ich dann angefangen, Tags und sowas zu benutzen. Und dann verschwinden sie plötzlich auf dem Mac. So, ups, ja. Neue Funktion, ja, genau. Blöd.
Ja, und genau von daher ist es halt cool, dass das geht, dass man das nachinstallieren kann, auch wenn dann irgendwelche Sonderfunktionen nicht funktionieren, weil der nicht den richtigen Bluetooth-Stein hat oder so. Aber das ist ja im Grunde, ich sag mal, fast egal. Diese Software-Funktionen wie eben so Family-Alben oder so Notizen und Zeug und Tags und keine Ahnung, dass du dann wenigstens das, wo du sagst, da steht jetzt echt keine Hardware im Weg, dass er mir hier das verdammte Fotoding nicht anzeigt. Ist ja nur Software. Dass das dann wenigstens alles wieder läuft. Dass dann irgendwas anderes nicht geht, weil irgendwie eine Hardware nicht anwesend ist, die irgendwie da Voraussetzung ist. Ja. Das kann man ja akzeptieren, aber ja.
Ja, naja. Gut, wollte ich nur mal berichten von meinem Umzug. Ja,
guter Tipp.
Und ja. Und es war mal wieder so PC, in Anführungsstrichen, Mac-Frickel, so mal. Ja, ich glaube, den habe ich noch nie richtig platt gemacht gehabt. Rechner ist seit 10 Jahren einfach so durchgelaufen. Und
ja. Meiner auch. Meiner ist auch nie neu installiert worden. Den habe ich seit 2010, ist der auf derselben, also klar, der ist abgedatet worden, immer mal, aber ist nie frisch neu gestartet worden. Das glauben Windows-User oft nicht, aber auf dem Mac geht das.
Ja. Geht gar nicht ganz gut. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine kleine Frage an dich. Benutzt du Fokus-Modus im iPhone und iPad und Gedöns?
Ja, zum Teil. Also ich benutze den Nacht-, also den Sleep-Modus, wo dem Ding dann einfach in der Nacht verboten wird, halt irgendwie zu klingeln und der ganze Käse.
Geräusche zu machen und die ganze, ja.
Ja, genau. Das habe ich aktiviert auf Zeitprogramm einfach. Irgendwie geht, glaube ich, bei mir um 0 Uhr an oder sowas. Also wenn ich früher ins Bett gehe, dann ist es halt
bei mir Risiko, geht das nicht zum Beispiel schon um 10 Uhr an und erinnert mich so dran, bald ist Schlafenszeit. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch eins dazwischen schiebe, so von nicht, 9:30 bis 10:30 oder so. So eins, wo so schon ein bisschen eben das Bildschirmbild ändert und so. Das finde ich cool mit diesen neuen Hintergrundbildern, dass du dann zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedliche Bilder haben kannst. Aber ja, erzähl weiter, sorry.
Dann habe ich mir den Work-Fokus eingerichtet mit Geofence, also wenn ich im Büro bin.
Okay.
Das ist natürlich so ein bisschen pointless im Moment mit viel Homeoffice.
Ja, gut.
Aber wenn ich mal im Büro bin, dann springt der auch immer an und dann kriege ich auch ein anderes Hintergrundbild. Und dann sind halt ganz viele Leute, die dann anrufen dürften, halt ausgeschlossen. Und also, dass ich nicht irgendwie genervt werde von irgendwelchen Menschen. Also da kann dann zum Beispiel kein Versicherungsvertreter oder sowas mehr anrufen, sondern nur noch irgendwie enge Freunde und Family und Arbeitskollegen. Also da ist dann so Whitelist geschaltet.
Exklusiv.
Und auch Notifications nur von gewissen Apps und der Rest landet in diesen Summaries. So dass das Ding, wenn es auf dem Tisch liegt, in irgendeinem Meeting oder so, dass nicht dauernd irgendwie das, der Bildschirm angeht und irgendwas macht oder so, nur weil da irgendwer irgendwas will oder weil irgendwie eine App mir verkünden muss, dass jetzt irgendwie.
Aber das geht doch zur Uhr, oder?
Ja, im Zweifel ja, aber
gut, aber auch da, wenn auch die das, Uhr blöd auf dem Tisch ja. liegt. Ja, klar. Mhm.
Ja, also genau. Das, damit habe ich so ein bisschen rumgespielt und habe das mal irgendwie so hinkonfiguriert und das funktioniert so im Alltag ganz gut. Also die paar Mal, die ich im Büro war, wo sich das aktiviert hat, hat das gut funktioniert für mich. Und es geht dann auch wieder aus, wenn du da wieder wegfährst, sondern ja, haut hin. Ist natürlich, wie gesagt, im Homeoffice könnte man ja sagen, das ist ja auch Arbeitskontext, müsste sich theoretisch der gleiche Fokus aktivieren, macht er halt nicht, weil kriegt halt nicht mit, dass ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe.
Ja. Ja. Du könntest ne, irgendwie so ein RFID-Chip irgendwo auf den Tisch legen und das iPhone drauflegen oder so.
Ja, aber nee. was ich dann noch probiert hatte, ist dieser Personal-Fokus. Aber dann mit dem Ding bin ich nicht warm geworden. Also ich habe dann irgendwie da so konfiguriert, was ich so dachte, dass ich so tagsüber, wenn ich hier so normaler Alltag habe, was dann so die Einstellungen sein sollten. Und dann habe ich dem irgendwie auch mal erlaubt, dass er irgendwie so, dem kannst du so sagen, dass er so intelligent selbst rauskriegen soll, wann er sich aktivieren muss oder so. Aber das ist vollkommen erratischer Unfug gewesen, was er da gemacht hat. Der ist dann immer irgendwie, eigentlich war der ständig an und hat sich nie abgeschaltet, außer ich bin zur Arbeit gefahren oder schlafen gegangen. Also das, ich wusste auch nicht, was soll den unterscheiden von kein Fokus aktiviert. Also was wäre sozusagen die sinnvolle, also ich habe da keinen, in meinem Leben sozusagen kein Äquivalent, keine Entsprechung gefunden, wo ich sage, da würde ich den dran knüpfen. Und das gleiche gilt auch für, also klar, dieser Driving-Fokus aktiviert sich, wenn ich Auto fahre. Der ist aber im Wesentlichen, ist der ja immer nur am Nerven, wenn du irgendwie den Podcast weiterklicken willst oder irgendwas, dass du immer noch mal einmal sagen musst, ja, ich bin nicht am Fahren.
Ist ja gut.
Ist ja gut, genau. Ich stehe doch gerade an der Ampel. Und dann darf ich da irgendwie das nächste Kapitel anklicken oder so. So richtig was bringen tut das nicht.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich hab dafür einen lustigen irgendwie Guten Morgen-Modus angemacht, wo ich einfach den Bildschirmhintergrund in so ein leuchtendes, helles Gelb getaucht habe. Also nicht komplett gelb, sondern so irgendwie Farbverlauf gelb zu orange. Und dann irgendwelche allmöglichen Widgets drauf, dass mir da noch Sachen anzeigt und das noch und das noch. Ich finde es immer so lustig, wenn da morgens mein Handy so ganz anders aussieht und ganz frisch und so, es ist ein neuer Tag und um 9 Uhr plumps schaltet es wieder um, ist wieder alles wie immer.
Okay. Ja, siehst du, auf die Idee bin ich zum Beispiel gar nicht gekommen. Das finde ich ganz cool. Also
das ist vielleicht eine Idee. Das ist so, zwischen 7 und 9 ist das Handy halt irgendwie in so einem, ich leuchte dich fröhlich mit hellen Farben an Modus.
Und ja, das ist schön.
Danach ist es wieder normal irgendwie Familienfotos oder so.
Mein Handy ist ja immer im Dark Mode, also mein Handy leuchtet mich ja selten mit fröhlichen Farben an, ist eigentlich immer schwarz irgendwie. Aber ja, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren.
Ja.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Hast du noch mehr Fokus?
Nee, also Nachtfokus noch und das auch irgendwie eine neue Seite, das überlege ich mir halt ständig, dass man eigentlich quasi für so Fokussachen eben unterschiedliche Apps haben müsste, aber das ist mir einfach zu aufwendig und zu fummelig, da diese Apps im Telefon zu konfigurieren. Das würde ich ja gerne irgendwie am Computer machen können, aber ja.
Das ging früher mal, ne? Das haben sie weggemacht.
Ja.
Ja, das habe ich tatsächlich nur für den Nachtfokus gemacht. Für den Nachtfokus habe ich mir eine custom erste Seite designt.
Mhm.
Mit Dingen, wo ich dachte, wenn ich mal irgendwie nachts aufwache und auf mein Handy schaue, was könnte mich da interessieren? Also ich habe oft das Problem, dass ich nachts, wenn ich sehr müde bin und aufwache, dass ich dann nicht besonders gut sehe auf dem Handy, auf kurze Distanz.
Okay.
So ein Müdigkeits-Halbaugen nur offen, dann blendet mich das Display sehr und ich kann schlecht kleine Zahlen erkennen. Das geht weg, wenn ich richtig wach bin, dann sehe ich wieder alles scharf. Und deshalb habe ich zum Beispiel dann da ein Widget mit einer großen Uhr drauf, damit ich halt irgendwie vernünftig erkennen kann, wie spät es ist.
Ah, cool,
und,
ja.
Aber das ist im Grunde eigentlich, ehrlich gesagt, auch unnütz, weil bevor du das Handy entsperrst, hast du ja auf dem Lockscreen die Uhr in riesig und die kann ich dann durchaus lesen. Ja. Also wenn ich es dann entsperrt habe, diese kleine Uhr oben in der Ecke, die wäre dann vielleicht, je nachdem, wie ich da an dem Tag gerade drauf bin, ein Problem, die zu lesen. Da ist dann halt nochmal ein großes Widget unten drunter, wo das groß drauf ist. Und dann halt die Frage, ja, was brauchst du da für Apps? Also irgendwie einen Zugriff auf deine Kalender, nicht auf Kalender, sondern auf Alarm-Clock, weil vielleicht, weiß ich nicht, hat ja schon geklingelt und willst nochmal weiterstellen oder du, weiß ich nicht. Also manchmal braucht man ja irgendwie seinen Wecker und möchte da noch was dran rumfrickeln. Und dann hat es dann aber auch schon wieder aufgehört. Dann habe ich da noch so ein paar andere Apps hingemacht, wo ich dachte, das könntest du noch brauchen. Aber im Endeffekt, dass das jetzt mal zum Tragen gekommen ist und irgendwas genützt hat in der Nacht, war auch nur so eine Idee, die am Ende eine Totgeburt war.
Ja, gut, dann geht's ja nicht anders als mir. Das war so ein bisschen die Frage so.
Ja, immerhin hast du irgendwie fröhlichen Farben. Also.
Ja, die fröhlichen Farben, die sind super. Also das ist wirklich, ja. Also das ist echt schön so morgens. Ach, ja. Oder wenn ich irgendwie dann zu spät drauf gucke, so, hör, wo sind die Farben? Ach, schon nach 9. Ja, dann mach mal los hier, jetzt auch ernsthaft arbeiten.
Ja, ja, genau. Das, also meinem Work-Fokus habe ich auch anderes Hintergrundbild und andere Widgets gegeben und da merkt man, also das finde ich ganz gut, dass du das daran auch merkst. Also du holst dein Telefon aus der Hosentasche und das Display geht an und schon an dem Hintergrundbild von dem Lockscreen siehst du, dass er umgeschaltet hat, dass es funktioniert hat, dass du jetzt in diesem anderen Modus bist und auch für den Nachtfokus, dass dann das Hintergrundbild sehr dunkel ist und da fast nichts mehr drauf angezeigt wird, außer die Widgets und die Uhrzeit.
Ja.
Und eben nicht mehr irgendein helles Hintergrundbild, was dich gleich blendet. Das ist schon wirklich gut. Das gefällt mir.
Nee, da werde ich aber jetzt so ein bisschen, na, das mit dem Nachtbild muss ich glaube ich noch ein bisschen ändern. Das ist bei mir irgendwie so ein verschwommenes von irgendwas. Das ist irgendwie, bin ich noch nicht zufrieden mit, aber ja, nee, ist gut. Falls auch da jemand noch coole Ideen hat, was man macht. Manchmal ist ja so, dass man dann spricht oder ihr das jetzt vielleicht gerade hört und sagt, ah Mensch, ich benutze das ja auf meinem Android, gibt es das schon seit 100 Jahren und ich mache das. Ja, bitte, würde ich mich freuen.
Ja, also es gibt ja auch diese Fokusfilter, wo du dann irgendwie sagen kannst, was weiß ich, dein Kalender soll im Work-Kontext den privaten Kalender nicht anzeigen oder vor allen Dingen andersrum, in diesem Privatkontext, wenn du nicht im Work-Modus bist, dass dann der Work-Kalender ausgeblendet wird, damit du nicht so dich dieses permanent stressende Element hast oder auch E-Mail, dass dann die Firmen-Mails ausgeblendet werden. Aber das ist immer so, ich glaube, das geht
ich
irgendwie ja von...
gar keine Überschneidung da, also ich habe nichts
richtig, auf genau. meinem privaten Handy. Auf meinem privaten Handy existiert keine Connection zu dem Firmen-Outlook. Und auch keine Connection zu dem, also weder zu dem Kalender noch zu dem E-Mail-Teil. Insofern, mein Handy ist privat und von daher, man guckt sich diese Funktion dann immer so an und denkt sich, ja, wenn ich so einen Lifestyle hätte, dann wäre das eine gute Funktion, aber trifft halt auf mich nicht zu und dann ist es wieder aus, ja. Also, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da noch Nutzen draus ziehen kann, wenn man
auf jeden Fall.
Gemischtes Ding hat. Ja. Aber da sind bei uns schon die IT-Security-Leute davor, also diese Hacker mit den 4 Bildschirmen gleichzeitig, die da.
Sehr schön, da machst du ja eine 4. Runde zum genau. Anfang.
Die verbieten mir zum Beispiel, dass ich mein Outlook-Kalender in mein Fantastical reinbeamen darf.
Ja.
Das geht
bei uns. Aber ich glaube, es ist auch besser. Also so dieses immer zu sehen, oh, morgen hast du jetzt wieder den Termin mit dem und dem, oh nee. So, nee, es existiert jetzt alles einfach gar nicht. Und wenn ich den Arbeitscomputer morgen wieder anmache, dann ist es wieder da.
Und dann sehe ich, dass ich vor 12 Minuten diesen Termin gehabt habe, an dem ich nicht gedacht habe.
Gut, ja.
Nee, manchmal würde ich mir das wünschen. Es sind immer so diese Situationen, wo du dann ins Büro fährst, weil du weißt, du hast heute irgendwie mal sondermäßig, fährst du mal wirklich ins Büro und mache ich ja, wie gesagt, so gut wie nie. Aber wenn ich da mal hinfahre, dann hat es meistens einen Grund, dass ich in irgendein Meeting muss oder so. Und dann steige ich in der Tiefgarage aus dem Auto aus und dann fällt mir ein, dass ich nicht nachgeguckt habe, in welchem Meetingraum. Ich habe zwar so eine Vorstellung, in welchem das wahrscheinlich sein könnte, aber es könnte auch der andere zwei Gebäudeteile weiter sein.
Ups.
Und so, und das ist dann so dieser Moment, wo du denkst, so, wenn das jetzt dann doch mal auf dem Handy wäre, dann könnte ich jetzt einfach aufmachen, meine Kalender-App anklicken, ich habe das Ding in der Hosentasche, es wäre eine Sache, ich könnte es noch klären, bevor der Fahrstuhl da ist und die Türen vom Fahrstuhl aufgehen. Aber so ist es dann so dieser Moment, okay, Laptop-Tasche auf, Laptop rausholen, anmachen, oh shit, war nicht nur zugeklappt, war runtergefahren, weil Akku leer oder so, scheiße. Und dann so diese
Station suchen, wo man laden kann.
Diese Dauer, bis ich dann irgendwie an diese Information komme, dann gehe ich dann doch auf Verdacht einfach zu dem einen Meetingraum mal hin und halte den Kopf rein, stell fest, oh, sind die richtigen Leute, super, gehe ich rein, wunderbar, erledigt. Glück gehabt, aber das sind so die Momente, wo ich mir wünsche, dass das da drauf wäre. Und dann würde ich gerne diesen Fokusmodus benutzen und würde die halt einfach dann sagen, so ab 18 Uhr sind die halt einfach weg, wird der Kalender ausgeblendet komplett, ist dann unsichtbar. Und morgens um, weiß nicht, 7.30 Uhr kommt er wieder oder sowas. Und dann wäre das okay, damit könnte ich gut leben, aber ja, gibt's halt bei uns nicht.
Ja, genau.
Könnte ich.
Was ist im Urlaub? Ja. Ist dann natürlich auch wieder, aber gut.
Brauchst einen Urlaubsfokus mit schönen gelben Farben oder so.
Ja, ja, sehr gut.
Genau. Und dann kann man da Drohne fliegen und da kann man dann auch andere Sachen machen und zwischendurch immer vor den Hackern aufpassen und nicht in selbstfahrende Busse steigen, vor allen Dingen nicht, wenn die CEO mit dem Champagner da drin steht. Das ist ganz wichtig. Wie ihr das alles fandet und was der Stefan für einen OLED-Fernseher kaufen soll, schreibt ihr bitte entweder an stefan@sneakpod.de oder in die Kommentare zur 756. Und bevor ich jetzt wirklich Tschüss sage, muss der Stefan uns noch verraten, was der Christoph.
Ich habe die ganze Zeit gewartet, ob die Kurve noch kriegst.
Für die nächste Sendung angesagt hat, weil der Christoph wäre eigentlich dran. Der ist aber nicht hier. Warum? Erzählt er nächste Woche. Und er hat aber, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat er dir gesagt, was du jetzt sagen sollst.
Genau, er hat einen Film ausgesucht, der super aktuell ist. Er läuft nämlich übermorgen an.
Ach ey.
Auf Netflix. Aus Norwegen und der Film heißt
oh Gott.
Troll. Als eine Explosion in den Bergen Norwegens einen uralten Troll erweckt, beauftragt der Staat eine unerschrockene Paläontologin, um die Kreatur von tödlichem Unheil abzuhalten.
Ich glaub, ist das, wo auf dem Foto hat er so einen Helikopter in der Hand?
Also ich habe ein Foto, da klettern zwei Leute über sein Gesicht.
Ah, okay. Ich habe ein Foto, da steht er so und ist ungefähr so groß wie Godzilla oder so und hat einen Helikopter mit der Hand zerdrückt gerade.
Naja.
Ja. Schön. Das sieht nach Monster-Action aus irgendwie. Ja.
Hier steht noch nicht mal, wie lang der ist.
Nee, da steht ab Donnerstag. Genau, das ist alles noch geheim.
Na ja, dann, sind wir gespannt.
Sind wir gespannt. Genre norwegisch. Wer kennt es nicht, das Genre? Genau, ja. Und damit schließt sich meine Abmoderation. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein und hört, was wir über Troll zu sagen haben. Und wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.